Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn die Frau begrüßen, deren Name fast im selben Augenblick fällt, in dem irgendjemand versucht, den neuen Erfolg der Linkspartei zu erklären. Inzwischen taucht sie auch in den Beliebtheitslisten ganz oben auf. Glaube ich, beliebteste Frau in der deutschen Spitzenpolitik überhaupt. Aktuell auf Platz 7. Das hat etwas zu tun mit einer sehr deutlichen Rede im Bundestag, als die CDU mit der AfD abgestimmt hat. Es hat aber offenbar auch damit zu tun, dass die Linkspartei Mieten deckeln und Milliardäre abschaffen will. Wie sie das machen will und warum sie das neue Kabinett von Merz für eine Art Lobbyistenclub und Gruselkabinett hält, das wird sie uns erklären. Herzlich willkommen, Heidi Reicheneck. Freue mich sehr. Schön, dass das geklappt hat.
Ich freue mich auch.
Sieht diese Frau offenbar anders, stellvertretende Chefredakteurin beim Spiegel, die sagt, also eine Regierung der sozialen Kälte sehe ich da nicht. Es ist eher so, glaubt sie, dass Merz versucht, eine Trutzburg aus Verbündeten, wie sie es ausdrückt, zu bauen. Wie meint sie das? Und interessant, wie hat sie gerade Amerika erlebt? Sie war gerade dort, hat, glaube ich, unter anderem in Harvard Vorträge gehalten und eine, wie sie es ausdrückt, Biedermeier-Phase erlebt. Was meint sie damit? Fragen an Melanie Amann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Eine kommt aus Amerika, dieser Mann wiederum kommt gerade aus China zurück, Automesse Shanghai. Wir erinnern uns, die Messe, auf der insbesondere deutsche Automanager, ich glaube 2023 war es, den Schock ihres Lebens erlitten, als sie nach mehreren Corona-Jahren das erste Mal wieder nach China kamen und plötzlich Dutzende neue Automarken da waren, alle elektrisch und so gut wie alle technologisch weiter als die eigenen, als die Deutschen. Wie fällt sein Fazit diesmal aus? Was meint er, wenn er sagt, keine Angst vor China? Die sind inzwischen völlig austauschbar geworden. Was macht VW, wenn sie dort jetzt sagen, in China, für China? Und warum hält er die Krise mit Amerika nicht so sehr für ein Problem, sondern eher für eine riesige Chance für Europa? Das fragen wir Herbert Diess. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden in Washington. Da sehen wir ihn schon mit Elmar Thewissen. Schön, dass das klappt, Elmar. Schönen guten Abend.
Hallo Markus, hallo in die Runde. Schönen guten Abend.
Elmar, morgen wird Trump 100 Tage im Amt sein. Wie fällt das Fazit der Amerikaner aus, der eigenen Leute?
Ui, also die Zustimmungsrate liegt bei 39% in einer der Umfragen, die wohl als verlässlich gelten. Das heißt, das ist der niedrigste Wert, den je ein amerikanischer Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg nach 100 Tagen im Amt hatte. Mhm. Also er kommt momentan nicht gut an, auch bei vielen von denen, die ihn gewählt haben. Aber das stört ihn nicht. Er wird heute einen großen Auftritt haben bei einer Kundgebung in Michigan, wo er sich feiern lassen will, eben für all das, was er erreicht hat.
Du sagst gerade, das stört seine Anhängerschaft nicht. Ich weiß, du warst gerade viel im Land unterwegs. Ich glaube, morgen, 22.15 Uhr, gibt es eine sehr, sehr sehenswerte Reportage von dir zu sehen. Systemsprenger Trump. Wie hast du die Stimmung im Land erlebt, wenn man rumreist, mit den Leuten redet? Die nehmen ihm all das nicht übel, was da gerade passiert?
Also es ist eine Mischung. Es gibt natürlich die eingefleischten Anhänger, die sagen, das ist alles super und richtig, der sprengt das System in die Luft, damit es mehr wieder für den Steuerzahler arbeitet. Es gibt auch die Äußerung zum Beispiel von einer stellvertretenden Vorsitzenden der Republikanischen Partei in Newcastle, Pennsylvania, die uns gesagt hat, ja, der geht zwar sehr weit, er dehnt zwar die Grenzen dessen, was man machen darf, aber er hat die Grenze so richtig noch nicht überschritten. Und das ist wie in der Erziehung, man braucht manchmal harte Eltern, eine harte Hand, auch wenn die Kinder mal weinen. Also so wird das gerechtfertigt. Während andere natürlich im Land schon sagen, er macht alles kaputt. Er macht die Wirtschaft kaputt, er macht die Demokratie kaputt. Und es formiert sich eben Stück für Stück auch mehr Widerstand im Land.
Ich schaue gerade zu Melanie Amann, die gerade in Harvard war, sozusagen die ganz andere Seite des Spektrums, diese großartige amerikanische Wissenschaftscommunity, muss man sagen, die sich im Moment sehr bedrängt fühlt. Wie haben Sie die Stimmung dort wahrgenommen?
Genauso, sehr gedrückt, sehr unsicher. Man muss sagen, ich war da, bevor dieser Brief von Trump kam, also bevor der Angriff richtig kam. Aber mein Eindruck war, dass da die Angst noch größer war, wegen dieser Ungewissheit. Man wusste nicht, wann kommt etwas. Man wusste, es wird etwas kommen, es wird einen Angriff geben auf uns. Bei Trump standen die Universitäten ganz oben auch auf der Liste als Symbol des Establishment, des Linksliberalen und als Teil des Kulturkampfs. Und die Atmosphäre, die ich da wahrgenommen habe, war eben diese Unsicherheit, dieses Zögern. zögern. Sollen wir jetzt in die Offensive gehen? Sollen wir anfangen zu lobbyieren, vielleicht vorzubauen, uns irgendwie vorzubereiten? Oder sollen wir abwarten, Kopf in den Sand stecken? Vielleicht wird's ja nicht so schlimm. Vielleicht wollen sie ja nur uns Steuern aufbrummen oder Ähnliches. Aber dass jetzt die, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht fast eine Erleichterung ist. Jetzt ist die Attacke da. Die Massivität ist klar, aber jetzt kann man eben kämpfen dagegen. Jetzt kann man sich eine Strategie überlegen und das tut Harvard zum Glück ja auch jetzt.
Ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Biedermeier-Moment, die Leute ziehen sich dann zurück?
Das war eher auf das Private bezogen. Also ich war erst aus beruflichen Gründen da auf zwei Reisen und dann nochmal bei angeheirateter Verwandtschaft. Und da muss ich sagen, war es schon dieser Rückzug ins Private. Also ich habe mit denen fast keine politischen Debatten geführt. Die verfolgen natürlich die Nachrichten, aber es ist eine Resignation da. Es ist so ein bisschen wie so ein Luftballon, der am Boden liegt. Irgendwie die Leute, dann wird dann her, wie können wir den Garten neu machen, so ungefähr, oder wie können wir uns irgendwie privat, Biedermeier-mäßig, wir unterhalten uns untereinander. Da hast du dieses tolle Buch gelesen, wollen wir diesen Film schauen. Also es ist so wie so ein, wie so ein Ausblenden der politischen Realität, weil man auch dieses Gefühl der Ausweglosigkeit hat. Wir können jetzt 4 Jahre eh nichts machen. Und in der ersten Trump-Phase hatte ich den Eindruck, da gab es diesen Kampfgeist. Da sind auch Verwandte von mir irgendwie mehr rausgegangen, haben sich irgendwie politisch engagiert, sind auf Demonstrationen gegangen. Und das ist jetzt ganz weg. Also dieser totale Sieg, also der offensichtliche Sieg von dem Trump, hat denen so wie die Luft aus den Segeln genommen.
Bin gleich gespannt, wie Herbert Diess das mit Blick auf China einschätzt. Aber zuerst, Elmar, zu dir noch mal kurz die Frage. Amazon hat jetzt gesagt, wir akzeptieren das so nicht mehr, diesen ganzen Wahnsinn. Ihr habt das mit Sicherheit in Washington auch mitgekriegt. Ist eine ganz aktuelle Meldung gerade. Das heißt, die sagen ihm jetzt den Kampf an. Ich meine, Jeff Bezos stand da, neben einigen anderen. Interessant, wer da nicht da stand. Tim Apple, wie er ihn nennt. Tim Cook von Apple stand ja nicht da, aber Bezos stand da. Das heißt, da ist jetzt der Fedehandschuh geworfen?
Ja, er geht ein großes Risiko ein, aber es hat natürlich damit zu tun, dass Amazon dramatisch betroffen sein wird von den Strafzöllen, vor allen Dingen denen, die schon in Kraft sind, denen auf China. Wir sehen jetzt schon an den großen Häfen, Long Beach, California, in Miami, da kommen keine großen Containerschiffe mehr an aus China. Wir rechnen ab Mitte Mai, Ende Mai damit, dass das durchschlagen wird in die ganzen Supermärkte, in die Handelsketten, auch bei Amazon durchschlagen wird. Und Amazon hat jetzt angekündigt, es will separat ausweisen, was die Mehrkosten für den Käufer sind, wenn er etwas bestellt bei Amazon, diese Mehrkosten, die durch Strafzölle verursacht sind. Das findet Donald Trump überhaupt nicht gut. Und er droht natürlich Amazon, wie er jedem droht im Land, der nicht auf seine Linie einschwenken will. Aber ich glaube, es wird langsam der Punkt erreicht, wo man mutiger wird. Also wo sich die Universitäten ja jetzt zusammengeschlossen haben, wo die großen Unternehmen warnen. Es droht eine Rezession. Wir sehen das ja in den Werten momentan. Also es formiert sich der Widerstand gegen Donald Trump.
Ich habe dieser Tage ein Interview mit Managern von Walmart gelesen. Die sagten, wenn das so weiterläuft, haben wir in 3-4 Wochen, vielleicht auch Monaten, ein ernstes Thema. Wir werden leere Regale in Amerika sehen. Im Superkonsumland Amerika kann ich mir das nicht vorstellen. Du?
Ja, das haut natürlich dann durch auf das, was die Menschen jeden Tag erleben. Wir haben ja, ihr habt, glaube ich, ein paar O-Töne vorbereitet von den Menschen da in Newcastle, die sich darüber empören, was diese Kürzungen und auch die Preissteigerungen für Folgen haben für sie.
Vielleicht können wir da einmal kurz reinschauen, wenn du es gerade ansprichst, Elmar, aus deiner Reportage. Morgen 22.15 Uhr. Wir schauen mal kurz rein, bitteschön.
It's insane, honey. Es ist krank, Honey. Einfach nur krank. Es scheint, dass Leute, die was ändern könnten, Angst haben, sich zu wehren. Weil sie Vergeltung fürchten. Erwachsene Männer und Frauen schauen weg. Es sind so viele Kürzungen. Die meisten Programme sind ja für die Unterprivilegierten, die von der Hand in den Mund leben. Was sollen sie tun, wenn die Gelder gestrichen werden?
Ich sorge mich um meine Rente, die ich bekomme. Man weiß nicht mehr, was man glauben soll. Ich mache mir Sorgen, auch um meine Enkel, ob sie eine gute Zukunft haben.
Mir ist es egal, ob es jetzt Golf von Amerika heißt. Das ist bedeutungslos. Ich will, dass Eier wieder $2 kosten.
Auf jeden Fall spektakuläre Sonnenbrillen scheint es noch zu kaufen zu geben, wie wir gerade gesehen haben, Elmar. Wenn sich jetzt seine Milliardärsfreunde plötzlich gegen ihn stellen, wie lange kann auch einer wie Trump sowas durchhalten?
Naja, es ist ja eine Mischung. Es gibt auch eine Menge Milliardäre, die davon profitieren, was Donald Trump macht. Vielleicht gerade momentan nicht so sehr der Elon Musk. Da kann man ja sagen, dass er etwa 113 Milliarden Dollar verloren hat in den 130 Tagen, die er bisher für die Administration gearbeitet hat. Aber viele andere profitieren. Beispiel, letzte Woche gab es hier ein Dinner im Weißen Haus. Da hat Donald Trump die Anführer der Kryptoindustrie empfangen. Das sind all jene, die halt durch seine Unterstützung, staatliche Unterstützung für die Deregulierung der Kryptoindustrie profitieren. Er am Ende eben auch, weil er und seine Familie solche Firmen haben. Also es sind eine ganze Menge, die profitieren. Es ist noch keine Welle im Land der Wirtschaftsbosse, die sich gegen ihn stellen, weil die Einschüchterung auch teilweise funktioniert. Rita Murkowski, Senatorin der Republikanischen Partei, die ganz offen sagt, alle haben Angst, sagt eine republikanische Senatorin. Man traut sich selber, sie traut sich auch, manches nicht offen zu sagen, weil es eben Angst vor Vergeltung gibt, weil es diese Vergeltung tatsächlich auch gibt. Und das zeigt im Grunde genommen, dass Amerika momentan eingeschüchtert ist von diesem Präsidenten.
Schau gerade zu Herbert Diess, der nickt, der viele Bekanntschaften hat.
Ja, ich finde schon, dass die Demokratie in den USA in Gefahr ist. Die Leute haben Angst in den Ministerien. Man sieht ja, ich weiß nicht, wer die Rede von Al Gore mitbekommen hat in den letzten Tagen, fand ich sehr,
sehr beeindruckend.
Deutlich. Ja. Und man muss ja sagen, in Summe ist der Widerstand jetzt in einem der demokratischsten Länder der Welt schon überraschend gering für die Eingriffe, die Trump wie er agiert. Und von daher kann man nur hoffen, dass der Widerstand zunimmt. Na, wirtschaftlich glaube ich schon, dass er lernen wird schnell. Der Börsenkurs interessiert ihn, da hängt auch sein Wohlergehen dran. Ich glaube schon, dass er sich auf die Situation einstellen wird. Er zeigt es ja auch. Er nimmt dann Zölle zurück und sagt, oh, mit China habe ich vielleicht überzogen, 200% waren doch nicht richtig, in Richtung 30. Ich traue ihm das schon zu. Dass
er sich weil gerade der Verweis auf Al Gore gekommen ist, Elmar, der bezieht sich unter anderem so auf Nazi-Deutschland, wenn ich das richtig erinnere, und sagt, das war Hitler, das war eine andere Sache. Aber wir können ein paar Lehren daraus ziehen. Und unter anderem können wir daraus lernen, was passiert, wenn man richtig hart sozusagen in der Frage attackiert, was ist eigentlich noch richtig und was ist noch falsch? Was darfst du noch sagen, was darfst du besser nicht sagen? Ist das das Gefühl in Amerika gerade?
Ja, das ist das, was ja Hannah Arendt mal Wahrlügen genannt hat. Also, dass man im Grunde genommen die Lügen so oft wiederholt, dass am Ende der Eindruck entsteht, es wäre die Wirklichkeit, die Wahrheit.
Genau.
Das macht Donald Trump. Andere sprechen hier das sehr, sehr offen aus. J.B. Pritzker, der Gouverneur von Illinois, dem man nachsagt, dass er als Präsidentschaftskandidat antreten will bei der nächsten Wahl, der redet ganz klar. Die Nazis haben innerhalb weniger Wochen eine konstitutionelle Republik in den 30er Jahren zerstört. Der zieht diese Analogie und die zieht er eben auch deshalb, weil wir tatsächlich ja in vielen Bereichen diese Analogie sehen, wie gegen Widersacher vorgegangen sind, dass er per Dekret, dass er im Oval Office unterschreibt, gegen Einzelpersonen vorgeht, gegen Anwälte, gegen Richter in den USA. Und deswegen ist der Vergleich, das ist auch meine persönliche Sicht, ist gerechtfertigt zum Faschismus der 30er Jahre. Und da steckt natürlich dahinter, dass Donald Trump, ich glaube, man muss ihn auch mal anders sehen, er ist sowas wie eine Art Revolutionsführer, der mit unglaublicher, ich sag mal, Überzeugung, der ist der Meinung, das absolut Gute zu tun, mit Entschlossenheit und drittens mit Rücksichtslosigkeit die Dinge durchzieht. Und wir werden dabei überwältigt, desillusioniert, frustriert, man traut sich nichts mehr und so weiter. Und da kann man in der Geschichte lernen, das Einzige, was das aufhalten kann, indem man tatsächlich so einem auch Steine in den Weg legt, also was in die Speichen wirft, damit er aufgehalten wird. Und dazu gehört ein Plan. Und den gibt es momentan, sehe ich jedenfalls, noch nicht in den USA einen Plan und auch nicht bei den Europäern.
Wie ist Trumps Plan? Zwei letzte Fragen noch, Elmar, in Sachen Ukraine. Ich höre von seiner Sprecherin, aus seinem Umfeld hört man das auch immer wieder, er sei zunehmend frustriert. Nicht nur mit Zelensky, sondern jetzt neuerdings auch mit Putin.
Ja, da gibt's ja dieses tolle Bild, was ihr da gerade auch im Studio habt, wo die beiden da saßen am Rand der Beerdigung von Papst Franziskus. Ich glaube, dieses Bild ist völlig überbewertet. Also überall die Schlagzeilen und jetzt kommt die Kehrtwende, weil Trump da hinterher gepostet hat, dass er, ja, vielleicht der Putin mich ja doch über den Tisch zieht. So ähnlich hat er es formuliert. Ich glaube, es ist völlig überbewertet. Das ist unser Wunsch, dass jetzt doch irgendwie Frieden ausbricht. Aber es ändert nichts daran. Donald Trump hat sich in allem, was er sagt und tut, mehr auf die Seite Putins gestellt als auf die Seite der Ukraine. Und er wird sich, wenn dann, höchstens abwenden von diesen Friedensbemühungen. Und das wäre schlecht für die Ukraine, insbesondere wenn die USA ihre entsprechenden Hilfen einstellen.
Und ganz kurz, weil Heidi Reicheneck hier sitzt, die wir eigentlich gleich erst reinholen wollten. Aber an dem Punkt natürlich interessant. Das, was Trump da versucht und sagt, wir müssen das diplomatisch lösen, das ist ja im Grunde genau die Linie Ihrer Partei. Sind Sie da an dem Punkt wenigstens jemand, der ihn unterstützt? Oder würden Sie sagen, nee, so geht das dann halt auch nicht?
Also wir unterstützen von Anfang an eine diplomatische Lösung, weil eine andere kann es nicht geben. Aber das, was Trump macht, ist ja auf dem Rücken der Ukraine eine Lösung zu basteln, die in seinem Kopf Sinn macht, die für ihn Vorteile bringt und die die Interessen der Ukraine überhaupt nicht einbezieht. Ich meine, dass jetzt dieses Bild ein Fortschritt ist zu dem ersten Treffen im Oval Office, das ist sicher richtig.
Das ist unbenommen so.
Genau, aber auch ich sehe es ähnlich, dass das jetzt noch kein positives Zeichen ist, sondern was wir brauchen, ist eine starke Europäische Union. Die hätten wir von Anfang an gebraucht.
Und um Ihre Position da mal zu verstehen, sollte die Ukraine jetzt auf die besetzten Gebiete verzichten und auch auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten? Ist das der Preis, den Sie sozusagen bereit sein müssen zu bezahlen? Oder wo stehen Sie da?
Ich stehe da, dass ich sage, ich bin nicht diejenige, die diese Aussagen treffen kann, weil die Ukraine muss an diesen Friedensverhandlungen beteiligt werden und muss sagen, was sie bereit ist zu tun und was sie dafür erwartet. Das ist doch die Herausforderung. Und das kann nicht ich sagen, das kann auch nicht ein Trump sagen.
Ja, mich würde aber trotzdem die Position Ihrer Partei auch dazu interessieren. Wenn man sagt, wir müssen uns bemühen, eine diplomatische Lösung zu finden, muss man ja irgendwas auf den Tisch legen. Wären Sie dazu bereit, das auf den Tisch zu legen? Vor der Klammer steht immer, die Ukrainer müssen damit einverstanden sein. Aber im politischen Spektrum Deutschlands ist es natürlich interessant, zu verstehen, wo Sie da sind.
Ich stehe an der Seite der Ukraine. Ich möchte, dass es endlich Frieden gibt und dass Sie sagen können, unter welchen Bedingungen Sie dafür bereit sind. Und ich bin auch der festen Überzeugung, es braucht mehr Druck auf Putin und auf Russland. Den hätte es von Anfang an gebraucht, indem man zum Beispiel Deserteuren hier Asyl gewährt, indem man die innere Opposition damit stärkt, indem man auf diese Oligarchenkaste, die ihn ja unterstützt, Druck ausübt, indem man das Vermögen konfisziert, indem man beispielsweise auch Initiativen wie von Brasilien, von China aufgreift. Über diesen Druck muss man Putin an den Verhandlungstisch bringen und eben auch dafür sorgen, dass die Ukraine eine gute Verhandlungsposition hat. Aber ich werde nicht diejenige sein, die sich erdreistet und der Ukraine sagt, was sie zu tun und zu lassen hat.
Elmar, eine letzte Frage noch zum Thema Zollchaos. Da soll heute Nacht noch irgendwas kommen. Wie ist da der aktuelle Stand? Ich blicke da auch nicht mehr richtig durch. Also Zölle auf ausländische Autoteile für in den USA hergestellte Autos sollen reduziert werden. Zudem soll aber auch verhindert werden, dass US-Zölle auf im Ausland produzierte Autos auf andere Zölle aufgeschlagen werden. Blickt da noch irgendeiner durch?
Nein, absolut nicht. Das beruht ja auf hanebüchenen Berechnungen auch. Was aber Fakt ist, dass es Auswirkungen hat. Also selbst wenn er versucht, die verschiedensten Warengruppen jetzt vielleicht auszunehmen, weil irgendein Lobbyist bei ihm im Weißen Haus vorstellig wurde und sagte, ja, aber auf Kaffeebohnen darf jetzt dann doch nicht der Strafzoll so hoch sein, weil die Amerikaner lieben ja ihren Kaffee. Also das bringt unterm Strich nichts, außer dass dieses Hin und Her, dieses Chaos, keine klare Linie, das Vertrauen in die USA und in die Finanzmärkte weiter befeuert. 7,9% sind die Börsen innerhalb der ersten 100 Tage von Donald Trump abgestürzt. Das gab es zuletzt bei Richard Nixon nach Amtsantritt. Also er hat momentan eine sehr schlechte Bilanz aufzuweisen. Warum? Weil er Chaos erzeugt.
Also Elmar, danke dir ganz herzlich. Wir sehen dich morgen, 22.15 Uhr, weise ich sehr gerne darauf hin. Wart unter anderem in Panama unterwegs. Wie spannend, das zu sehen. Und wir sprechen uns hier mit Sicherheit in den nächsten Tagen. Alles Liebe dir, danke.
Danke, alles Gute.
Herbert Diess, den ehemaligen VW-Chef, der jetzt ganz andere Dinge macht, aber der immer noch sehr, sehr vernetzt ist in der Automobilwelt natürlich und gerade von der Auto Shanghai kommt. Wie sehr war das dort Thema? Die Zollpolitik, dieser ganze Wahnsinn?
Die Zollpolitik ist natürlich eine große Herausforderung für China. China ist ein Exportland, hat Exportüberschüsse aufgehäuft, wie historisch noch kein anderes Land braucht die auch, um internen Wohlstand zu erzeugen für die Automobilindustrie dort. Essentiell, weil man im Land durch den starken Preisverfall praktisch kein Geld mehr verdienen kann. Das ist schon ein durchgängiges Thema. Man rechnet sich aber aus, auch dass man natürlich in einer Diskussion mit Trump da das ein oder andere auch für sich entscheiden kann. Die Hauptexportgüter Güter von USA nach China sind Halbleiter zum Beispiel. Mhm. Na, Apple kann kein iPhone machen ohne China. Man sagt ja, they never touched a phone. Und da gibt es schon Dinge, wo China eben auch Positionen beziehen kann. Und man hofft eben da auf eine rationale Verhandlung mit Trump, bei der man sich gute Chancen ausrechnet. Ich glaube, Zölle in der Größenordnung 10-20% würde China wahrscheinlich sogar verkraften können, weil man sich einfach dann noch mehr anstrengt, noch wettbewerbsfähiger wird. Aber in der Größenordnung nach 100-200% ist es prohibitiv. Dann kaufen die Leute die Dinge nicht.
Melanie Ammer noch mal gefragt, ist fast schon so ein, wie soll man sagen, feststehender Begriff mittlerweile in Amerika in den Diskussionen. Ich kriege das so mit, das iPhone, das berühmte für $9,000. Also man macht sich sozusagen darüber lustig und sagt, pass auf, ich will die Nike-Schuhe ja weiter tragen, aber ich will sie bitte nicht selber bauen. Und mit den Jeans genauso. Und das iPhone will ich gerne benutzen, aber ich will nicht dafür bezahlen, was es in den USA kostet. Das heißt, erreicht er damit noch seine eigenen Leute, wenn er diese Art von Handelskonflikt vom Zaun bricht?
Ich denke, es gibt eine große Klientel von ihm, die trotzdem den Chinesen dafür die Schuld geben wird. Und ich glaube aber, wer viele Leute im Moment viel besser erreicht, sind die chinesischen Influencer, die so aufschlüsseln, wie viel was in der Produktion wirklich kostet bei ihnen. Also das machen die ja, ziehen ja brutal durch. Also von der Birkin-Bag über die Turnschuhe, über alles so. Hier, ich stehe hier vor meiner Fabrikhalle. Hier, das ist vor einer Fabrikhalle, das ist der größte Hersteller von XYZ. Und ich fächer das euch jetzt mal auf. Und wir hier in das Garn holen wir hierher. Und sozusagen, wenn so viel kostet, wie wir es hier machen. Mhm. Und dann schlägt euer Hersteller, also euer Unternehmen, eure Amerikaner schlagen dann noch das drauf, was ihr im Laden bezahlt. Und das wird jetzt alles auf den Tisch kommen. Und das ist dann übrigens noch der Zoll, der oben drauf kommt. Und wir haben damit nichts zu tun. Wir sind die, die es so billig machen und so gut wie nirgendwo sonst. Mhm. Und das sickert schon, glaube ich, langsam durch. Mhm. Und dennoch, wie nachhaltig ist das? Ich glaube schon, dass gerade die Wirtschaftskreise, die Trump stützen, sagen, das ist jetzt eine Disruption. Das wird jetzt erstmal wehtun. Das kostet. Die Kunden werden sauer sein, aber wir haben 4 Jahre und fragt uns in 2 Jahren nochmal. Also ich glaube, die Leute, die echt so da voll auf Linie sind ideologisch, quasi who drank the Kool-Aid, wie man so sagt in den USA, also die voll ticken wie Trump, die sagen, es muss jetzt halt wehtun. So Ben-mäßig, Steve Ben-mäßig, das wird jetzt, als gibt's Heulen und Zähneklappern und Blutschweiß und Tränen. Am Ende haben wir den Weltmarkt so umgebaut, wie wir es wollen. Ich sage nicht, dass ich dem zustimme, aber ich glaube, es gibt eine Gruppe, die das so vertritt.
Ja, aber die glaube ich nicht, weil...
Nee, weil die Abhängigkeit so groß sind. Also für Apple ist einfach China der zweitgrößte Markt, die Erträge sind immens. Für die ganze Halbleiterindustrie ist es der größte Markt. Für Nvidia, ne, die ja eigentlich unter diesen Exportrestriktionen schon seit Jahren leiden, ist es der zweitgrößte Markt.
Nvidia,
und das bedeutet, ne, wenn man wirklich diesen Markt aufgibt, dann wird es eine deutliche Neubewertung der Unternehmen geben.
Die sagen ja nicht, wir geben den auf. Die sagen, die kommen dann irgendwann, werden wir die schon, das ist jetzt halt ein Kräftemessen, bis einer heult. Und wir werden, und die denken, das ist nicht meine Position, denken, wir werden nicht die sein, die heulen, sondern wir werden am Ende, wollen ja auch die mit ihren Fabriken in China den Deal machen. Ja. Und den werden wir dann kriegen irgendwie.
Aber im nächsten Quartal müssen die sagen, was es bedeutet. Ne? Und das würde ein Einbruch sein, dramatischer Einbruch.
Ich meine, hier sitzt ja jemand, der sich in der Chipindustrie ziemlich gut auskennt. Und gerade, weil Sie Nvidia sagten, ich meine, ohne Nvidia-Grafikkarten keine KI im Moment.
Ja, also ein bisschen, aber keine Hochleistungs-KI.
So, genau. Also da geht es ja um gewaltige Datenmengen, die du in enormer Geschwindigkeit parallel sozusagen verarbeiten musst. Ja. Das ist das, was die können.
Ja.
Und gerade die Chipindustrie ist doch eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass das ist ja im Grunde eine globale Kiste. Also
das ist wirklich eine weltweite Industrie.
Ja. Können Sie das mal erklären, wie so eine Chipproduktion funktioniert? Also beginnend von, wird in Amerika designt. Die machen aber nur das Design von so einem Chip.
Ja, wenn man mal die Top-Leistungshalbleiter, die in den Grafikkarten drin sind, in den Smartphones drin sind, dann ist es so, dass Amerika die nicht herstellen kann, ne, sondern nur designen. Das Equipment kommt zum Teil aus Europa, zum Teil sogar aus Deutschland, ne, von Trumpf, von Zeiss, die Spiegel, die man dafür benötigt, um diese
präzise.
EUV, also dieses extreme Ultraviolett zu produzieren. Das kann man nur mit deutscher Technik machen. Produziert wird es dann nur in Taiwan, ne? Weil nur die Taiwanesen das wirklich gut können mit hohen Yields.
Und die Maschine, um das zu produzieren, kommt aus Niederlanden. Holland,
genau.
ASML.
Ja, ASML, ja. Das größte Forschungsinstitut ist in Belgien. Ne? Die nächste Generation entsteht gerade in Belgien. Es ist wirklich eine hochvernetzte Welt. Und wenn man sich heute vorstellen müsste, dass ein Land das an sich zieht, ist das ein unglaublicher Aufwand. Man muss ja auch sagen, ist schon fast in der ersten Runde gescheitert. Ne? Die Biden-Administration wollte das ja, wollte Intel dahin führen, das zu können. Hat nicht geklappt. Also es ist ein unglaublicher Aufwand und führt natürlich auch zu extremen Ineffizienzen dann. Aber jetzt zu Trump muss man sagen, dass er eben da, und deswegen glaube ich schon, dass wir ihm zurechnen müssen, dass er lernen wird. Ne? Die Chipindustrie ist jetzt erstmal ausgeklammert, weil er diese Abhängigkeit durchdrungen hat, das hat man ihm erklärt. Auch dieses Thema Smartphones, ne? Es ist ja im Prinzip eine Gesetzgebung für Apple, dass wir die weiter importieren können aus China ohne Zölle. Und von daher gehe ich davon aus, dass er über die Zeit wird er mehr Dinge dann rationalisieren.
Und wenn wir jetzt gerade noch mal über Shanghai sprechen, ich habe 2023 zitiert, diesen Schock. Gab es ja damals diese Corona-Jahre und auch keine Möglichkeit, nach China zu reisen. Die Automesse ist damals auch rausgefallen. Und dann kommt man plötzlich zurück nach 3 Jahren und die automobile Welt ist eine vollkommen andere.
Ja.
Das habe ich immer wieder so geschildert bekommen von hochrangigen deutschen Automanagern. Ja. Die sagten, oh Mann, da ist in der Zwischenzeit was passiert. Die haben die Zeit wirklich genutzt mit gigantischen Staatshilfen, mit riesigen Subventionsprogrammen. Wie groß ist denn die Chance heute für deutsche Autohersteller in China noch erfolgreich zu sein? Wenn man sich die letzten Zahlen anschaut, sieht nicht gut aus.
Ja, ich war trotzdem jetzt sehr angetan vom Auftritt der deutschen Industrie. Es waren alle da, auch mit sehr überzeugenden Ständen, mit überzeugenden Konzepten. Volkswagen wirklich auch mit einem, und Sie haben es angesprochen, ne, mit einem Plan, aus China für China zu entwickeln, sich praktisch vollkommen abzukoppeln von Wolfsburg, von Niedersachsen. Und das sind die richtigen Entscheidungen.
Was heißt das?
Naja, das heißt, dass eben die Entwicklung für die Autos nicht mehr in Wolfsburg stattfindet, sondern in China vor Ort. Und ich halte es für absolut richtig, weil man natürlich in diesem Ökosystem, das sich so schnell entwickelt, wo ein Großteil der Innovationen weltweit stattfindet, bei den Batterien. Und da fand ich die Deutschen sehr überzeugend. Es waren alle Zulieferer da, die deutschen Hersteller haben, die Vorstände haben sehr überzeugt präsentiert, anstatt eben sich zurückzuziehen, aufzugeben. Ja. Und die Autos, die da vorgestellt wurden, sind absolut wettbewerbsfähig. Ja, was man sich, glaube ich, was man einsehen muss, ist, wir haben ja 20, 30 Jahre jetzt von China stark partizipiert, Wohlstand in Deutschland geschaffen. Ne? Dadurch, dass dort der chinesische Kunde zweistellige Margen gezahlt hat für deutsche Fahrzeuge. Die Zeit ist vorbei. Na, das wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil die chinesischen Hersteller in einem fast maßlosen Wettbewerb aufeinander zugehen. Ne? Ruinöser Wettbewerb. Viele sind auch schon am Rande des Konkurses. Viele zahlen ihre Lieferanten nicht mehr. Und deswegen sehe ich auch eine Chance jetzt auch wieder für die Deutschen. Aber man wird nicht mehr in diese goldenen 20 Jahre, die wir hinter uns haben, wo wir stark von China leben durften. Wir haben viel Wohlstand hier in Deutschland geschaffen. Das wird vorbei sein. Aber kann sich die deutsche Industrie dort wieder behaupten? Ich glaube schon.
Aber wie denn? Wie soll das denn bei der Elektromobilität gehen? Da sind doch unter den Top 10 der Hersteller in China schon gar kein Deutscher mehr dabei.
Ja,
also
aber
Sie sind doch nur noch bei den Verbrennern, können Sie da was reißen. Und das erodiert das Geschäft.
Das würde ich nicht so sehen. Die Modelle, die da jetzt vorgestellt wurden, sind absolut wettbewerbsfähig mit den Chinesen. Der chinesische Volkswagen ist zum Beispiel auch tief industrialisiert dort.
Auch preislich.
Auch preislich in der nächsten Runde. Und wenn man sich in diesem Ökosystem bewegt, hat man auch Vorteile. Was mir zum Beispiel auffiel ist, wenn Sie durch die Messe gehen, dann haben Sie da, wie Sie sagen, 50 Hersteller, die bauen alle tolle Autos, auch zu fantastischen Preisen. Alle Segmente, Limousinen, SUVs, Geländefahrzeuge. Jeder hat dann auch noch so einen elektrischen Hubschrauber auf der Messe stehen und einen Roboter, einen Menschen, einen androiden Roboter. Ja. Aber alle das Gleiche. Ja, die sind völlig austauschbar. Sie könnten jedes Auto auf jeden Messestand stellen und Sie würden keinen Unterschied merken. Während Sie, wenn Sie natürlich an der etablierten deutschen Industrie vorbeigehen, dann merken Sie, da ist ein Konzept dahinter, da ist eine Marke dahinter, da ist ein Markenversprechen dahinter. Sie können kein BMW auf so einen Stand stellen, der würde auffallen. Und ich glaube schon, dass die Chinesen in dem Umgang mit dem Kunden, in dem nachhaltigen Wertschöpfen wirklich, im Etablieren von einer Marke, noch viel lernen müssen. Und aber da ist eine Chance für uns.
Nur wenn ich fragen darf, Sie haben ja finde interessant den Satz von Ihnen, dass man da in das chinesische Ökosystem rein muss. Ja. Sie haben aber eine Riesenzahl von Mitarbeitern hier in Deutschland in der Autoindustrie.
Das war genau
und man
meine
fragt
Frage.
Sich schon, was passiert genau. mit diesem Ökosystem? Sie haben ja zu Ihrer Zeit wirklich auch sehr dagegen angekämpft, da ein bisschen die Kosten runterzukriegen, die selbstbewussten Betriebsräte ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber Sie haben ja Bestandsgarantien so für die Werke hier bis auf weiß nicht wann. Und schaffen die das da mitzuhalten?
Also Sie dürfen nur noch einmal präzisieren, damit sozusagen genau diese Frage habe ich im Kopf. Also wenn VW in China für China arbeitet, dann entstehen dort sehr viele chinesische Arbeitsplätze und kein einziger in Wolfsburg oder in Deutschland. Da kommt der Gewinn möglicherweise nach Wolfsburg zurück, aber das hilft zunächst mal hier
ist schon
nicht.
Mal was.
Ja, ist schon mal was. Davon hat das Land Niedersachsen auch was und so, verstehe ich alles, fiskalisch.
Ja.
Aber Arbeitsplätze
in Werkbank.
Naja, aber jetzt die Situation war ja schon heute nicht so, dass wir in Deutschland viele Autos für China bauen. Die Exportautos sind überschaubar. Das ist vielleicht ein paar Siemer BMWs und ein paar S-Klassen Mercedes. Und das war es auch schon. Der Rest wird vor Ort gefertigt. Mit VW hat 100.000 Mitarbeiter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, etwa in China. Aber der neue Schritt ist eben schon, und den muss man schon sagen, darf man jetzt nicht nur den Unternehmen zuschreiben, sondern das haben wir als Volkswirtschaft einfach verpasst, in dieser neuen Autokategorie, elektrisch, voll vernetzt, hat China geschafft, einen riesigen Heimatmarkt zu schaffen. Mit Wettbewerb, auch mit Förderungsmaßnahmen in dem Markt. Und dagegen anzukämpfen in dem Markt, wo wir nur 20% Elektrofahrzeuge absetzen. Und das haben wir in der Hand gehabt. Wir hätten Deutschland zu einem wirklich Heimatmarkt machen können für die Industrie. Das haben wir nicht geschafft zwischen Politik und Industrie. Aber China hat es gut geschafft. Und jetzt muss man sich dieser Situation stellen. Wenn man Zukunft haben will, muss man dort aktiv sein. Ich kann nur dazu raten, jedem Automobilunternehmen den Markt nicht aufzugeben, weil dort einfach Innovationen jetzt in dem Maße entstehen, wie wir sie eigentlich aus Deutschland gewohnt sind. Wir sind, Sie haben es angesprochen, Infineon ist ein großer Halbleiterlieferant für Autos. Wir sind Marktführer weltweit für die Mikrocontroller bei Autos, aber auch für die Leistungshalbleiter. Also die Halbleiter, die man braucht, um die Elektromotoren anzusteuern, die Batterien. Und für uns ist natürlich essentiell, in diesem Markt zu bleiben. Wir wollen unsere Weltmarktposition verteidigen. Das ist auch ein Grund, warum ich da war. Weil wir natürlich diese neuen Hersteller auch für uns gewinnen wollen. Sind auch sehr erfolgreich unterwegs. Aber man muss sich diesen Fakten stellen. Ja. China ist der Markt und da müssen wir jetzt.
Bleibt aber die Frage, was machen Sie, wenn jetzt die Chinesen in Taiwan einmarschieren? Dann ist Ihr Geschäftsmodell erstmal hat ein kleines Problem.
Ganz zu schweigen von
dem Punkt, dass, ich meine, Sie haben vorhin zu Recht gesagt, die Demokratie in den USA ist in Gefahr. In China ist, glaube ich, von der Demokratie-Sendung eine Fassade da. Oder hatten wir noch nie eine?
Wir sollten auch davon Abstand nehmen, dass wir nur mit Demokratien Geschäfte machen. So viele gibt es da nicht.
Das ist ja auch nicht der Punkt gewesen.
Keine Sorge.
Die Sorge ist unbegründet.
Ich finde die Frage ganz spannend. Wie schaffen wir es, dass die deutsche Autoindustrie jetzt wieder in den Aufschwung kommt? Weil Sie haben ja total recht. Also ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass politisch falsche Entscheidungen getroffen wurden, aber dass auch natürlich Management falsche Entscheidungen getroffen hat. Weil es geht immer um den kurzfristigen Gewinn, weil damit kann man sich präsentieren und profilieren. Es geht den meisten um kurzfristigen Gewinn, nicht allen natürlich. Nee, aber daran krankt es ja auch. Und also wenn ich natürlich vor Ort bin, dann bin ich vor allen Dingen bei den Beschäftigten. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir mal klar sagen, auch von der Politik klare Signale bekommen, auch in einem Koalitionsvertrag. Es gibt Verlässlichkeit für die Automobilindustrie und nicht diesen ganzen Wischiwaschi-Technologieoffenheitskram, der da schon wieder drin ist.
Was meinen Sie damit?
Ich möchte zum Beispiel, was bedeutet denn Technologieoffenheit? Anstatt jetzt endlich mal klar zu sagen.
Das haben wir ja schon viel
in dieser Sendung. Das ist so ein Herzensthema, ich weiß. Ne? Aber
was die Chiffre ist für, soll alles so bleiben,
wie es
ist.
Genau, soll so bleiben, wie es ist. Und eigentlich wollen wir nur, dass die jetzt noch Gewinne machen, noch die letzten rauspressen können. Aber wir wollen nicht mittel- und langfristig eine gute Wirtschaftspolitik machen. So. Und wenn wir einmal sagen, wir wollen auf E-Mobilität umschwenken, dann müssen wir doch die Konzerne dabei unterstützen, auch durch Investitionen und zum Beispiel auch durch Abnahmegarantien. Wir müssen doch auch mal wegkommen. Ja, ich würde doch mal davon wegkommen. Ja, zum Beispiel für E-Bus oder E-Autos. Wir müssen unseren ÖPNV sowieso ausbauen. Warum sollten wir nicht klar sagen, wir wollen auf E-Busse setzen und sagen dann auch den Konzernen, wir nehmen die dann auch ab? Preis. Warum geht es immer nur um den Export? Wir müssen doch auch die Binnennachfrage stärken.
Preis?
Na, die Preise muss man natürlich diskutieren und verhandeln. Da muss man ins Gespräch gehen, ist doch vollkommen klar. Aber eine Industrie braucht doch auch Verlässlichkeit. Also sie braucht doch auch Verlässlichkeit, sie braucht Investitionen.
Mieses Wort von der Seitenlinie. Fünfjahresplan wurde hier gerade reingerufen.
Naja,
von der
Seitenlinie. Wir tun ja immer so, als ob Verlässlichkeit für Wirtschaft nicht auch wichtig wäre. Also wir können doch nicht einmal, genau, da sind wir uns doch wieder einig mit dem Plan. Genau. Wir können doch nicht einmal sagen, wir wollen auf E-Mobilität umschalten, dann sagen wir, wir sind doch ein bisschen technologieoffen, dann schalten wir die Atomkraftwerke ab. Jetzt haben wir eine Wirtschaftsministerin zukünftig, die damals gesagt hat, auch vielleicht lassen wir es doch wieder. Also kann man doch nicht arbeiten. Und das wäre doch ein gemeinsamer Gedanke zu sagen, da braucht man eine Politik, die die Rahmenbedingungen schafft und natürlich eine Industrie, die dann auch nutzt im Sinne auch ihrer Beschäftigten und auch für das Land.
Ja. Also da haben das wir eigentlich habe ich ja versucht zu kritisieren am Anfang. Wir hätten als Volkswirtschaft uns einfach besser zu diesen neuen Techniken aufstellen sollen, synchronisieren, wo wollen wir hin, wo wollen wir wettbewerbsfähig sein, wie viel Heimatmarkt müssen wir schaffen. Ich bin aber anders als Sie zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Ich hatte eigentlich mit einer stärkeren Reaktion gerechnet. Im Wahlkampf haben wir ja gesagt, wir bauen die Windmühlen wieder ab, wir hören auf mit der Energiewende, wir hören auf mit den E-Autos. Das ist nicht so. Der Koalitionsvertrag ist sehr klar. Wir fördern Elektromobilität. Elektromobilität hat Priorität. Wir gehen auch, was für mich auch sehr wichtig ist, in dieses Thema rein, dass wir die Autospeicher als Teile des Netzes nutzen. Also bidirektionales Laden steht explizit im Vertrag. Und von daher war ich erleichtert. Ich glaube, die Koalition hatte einen guten Start. Ich hatte etwas Angst beim Koalitionsvertrag. Der passt. Wir haben nicht so große programmatische Änderungen.
Ich sehe das ein bisschen anders, überraschenderweise, weil eben hinter keiner dieser Forderungen und Versprechungen wirklich eine Hausnummer steht. Also es ist noch alles sehr, sehr offen. Was bedeutet das jetzt? Wie viel wird zum Beispiel investiert? Und was genau wird gemacht, damit dieser Wohlstand, den wir alle erreichen wollen, auch wirklich fair auf die Gesellschaft verteilt wird? Weil dazu findet sich wieder nichts. Deswegen zur Einstiegsvorstellung, für mich ist das schon ein Koalitionsvertrag der sozialen Kälte, weil eben nicht dafür gesorgt wird, dass es einen armutsfesten Mindestlohn gibt, weil nicht auf Tarifbindung geschaut wird, weil wir nicht schauen, wie können wir Menschen unterstützen, die Renten erhöhen, mehr in die Bildung investieren. Also all das ist ja eine riesen Leerstelle. Ich will jetzt gar nicht von dem Kernthema ablenken, aber genau deswegen habe ich eine große Kritik an diesem Koalitionsvertrag und sehe da eben genau das, was ich für eine Wirtschaftspolitik wichtig fände, Verlässlichkeit, Investitionen, ich sage es immer wieder, Binnennachfrage ankurbeln, sehe ich da überhaupt nicht.
Frau Rechneck, wir reden darüber sofort weiter, wirklich versprochen. Ich will nur noch ein technisches Detail klären, weil mich E-Mobilität wahnsinnig interessiert. Ich habe eine Sache mitgekriegt, und zwar BYD. Haben wir schon häufiger darüber gesprochen, mittlerweile einer der größten Autohersteller der Welt, fast aus dem Boden gestampft.
Kam zu 2 Millionen Autos. Ne? Ich sage mal Nummer 8 oder 9.
Ne? Aber E-Autos meine ich jetzt. Ich rede von E-Autos. E-Autos. So. Und die kündigen an und sagen, pass auf, wir laden demnächst in 10 Minuten, laden wir das Ding einfach wieder voll.
Ja.
Und dann kommt der Chef von CATL oder CATL, wie auch immer wir sie nennen wollen, größter Batteriehersteller der Welt. Sie kennen den.
Ja.
Armer chinesischer Bauernsohn, der mittlerweile mehrfacher Milliardär ist und der das Ding so einfach skaliert hat im Ganzen. Ja. Und sagt, 10 Minuten ist ein bisschen lang, lass uns lieber 5 sagen.
Fünf.
Ja. Das heißt, das ist die Entwicklung, wo sie hingeht?
Ja, das ist wirklich das, was ich aus der Messe technologisch mitnehme. Die Innovation bei den Batterien ist unglaublich. Also ist auch unvorstellbar. Ne? Wir kommen wirklich in diese Zeit jetzt, wo tanken wie laden wird. Ne? 5 Minuten für 400 Kilometern. Irre. Und dann vor allem das Interessante daran auch mit Materialien, die viel weniger kritisch sind, ne? Die praktisch frei verfügbar sind, ne? Statt den Batterien, wo
kein
man bisher
viel,
kein Kobalt mehr drin, kein Nickel mehr drin. Und die nächste Generation auch schon vorgestellt, ist jetzt dann salzbasiert, ne? Also NaCl, die dann noch mal mehr zyklen kann, noch mal praktisch freieren Zugang zu den Rohstoffen hat. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das so schnell geht. Und das liegt natürlich daran, Ökosystem, ne? Wir haben 20.000 Leute, die dort Batterieforschung machen, nur bei dem CATL. Und damit haben die natürlich die Führung. Umso wichtiger ist es für die Deutschen, dort Teil des Systems zu sein.
BYD hat angekündigt, wir bauen jetzt einfach neue Ladesäulen, die das dann können.
Ja.
In 10 Minuten.
Ja.
Und in 5 Minuten 400 Kilometer vollladen.
Ja. Ja. So, gibt es in Europa auch, die Ladesäulen?
Nee, ich weiß, worauf ich hinaus will, ist was anderes. Dieses Mindset, wie man heutzutage sagt, die Art und Weise, wie man da rangeht.
Ja.
Bei uns entstehen ja Ladesäulen deswegen, häufig die Infrastruktur deswegen nicht, weil man abwartet und sagt, na gut, mal schauen, wenn E-Autos verkauft werden, dann bauen wir. Weil aber die E-Auto-Verkäufer wissen, dass es keine Ladeinfrastruktur gibt, kaufen sie nicht.
Ja.
Also das ist sozusagen das Henne-Ei-Problem und das ist ganz schwer zu lösen.
Ja.
Die Chinesen gehen daran und sagen, wir bauen jetzt einfach Ladesäulen und dann wird die Nachfrage schon kommen.
Ja, Das ist jetzt idealisiert, ist es so. Ne? Und in China gibt es dann schon eben einen Plan, den man macht, gemeinsam zwischen der großen Partei, die sie ja mit 5-Jahres-Plänen da und den Industrieunternehmen, wo wollen wir hin? Und da spielt dieses Thema Klimawandeltechnologie, Elektrofahrzeug, Solar, spielt da eine große Rolle in der langfristigen Planung. Aber wie es dann so üblich ist, funktionieren diese 5-Jahres-Pläne dann eben auch doch nicht so, wie man es gedacht hat. Ne? Zum Beispiel wollte China im Jahr 2030 50% Elektroautos bauen. Jetzt haben die das blöderweise schon 24 erreicht. Und da fehlen natürlich dann auch Ladestellen. Ja. Aber Sie haben schon recht. Also diese Einstellung nach vorne denken, das neue Wagen, das ist in China leichter als hier in Europa. Da haben wir auch mehr zu verlieren. Wir sind eben stark bei Verbrennungsmotoren. Wir haben viele Unternehmen, die davon abhängig sind. Von daher war das in China leichter. Aber zu der Ladetechnik, die gibt es in Europa auch. Es gibt Megawatt-Chargen, wurde erst vor kurzem angekündigt bei den LKWs, europäische Technik. Und die Halbleiter dafür, die Leistungshalbleiter, die kommen sowieso von Infineon.
So, läuft doch ganz gut für uns. Deutsche Innenpolitik, Frau Reicheneck, Ihre Parteichefin Ines Schwertner, schöner Satz. Das Kabinett von Friedrich Merz ist ein Sammelbecken von Wald- und Wiesenpolitikern und von abgehalfterten Managern und LobbyistInnen.
Ja, Gendern ist uns wichtig.
Ja, aber der Satz, würden Sie den so unterschreiben?
Ja, natürlich. Meine Parteivorsitzende, sehr kluge Frau.
Nochmal, aber ich meine, wir müssen uns ein Sammelbecken von Wald- und Wiesenpolitikern, ich schaue jetzt gerade mal nach Wald- und Wiesenpolitikern da oben auf diesem Bild, und abgehalfterte Manager und Lobbyisten.
Naja, also erstmal, wir haben weder gegen Wälder noch gegen Wiesen was. Das ist mir schon wichtig. Aber ich meine, wenn man sich das Kabinett anschaut, es ist nun mal so. Da hat Herr Merz sich diverse Manager und Managerinnen reingeholt in dem Irrglauben, dass jemand, der ein Unternehmen führen kann, auch Ahnung von Volkswirtschaft hat. Aber BWL und VWL sind zu Recht unterschiedliche Disziplinen. So, und jetzt habe ich zum Beispiel die designierte Wirtschaftsministerin jahrelang in der Politik und dann direkt, in die Wirtschaft gewechselt. Ohne Karenzzeit. Ist dann gerade noch dem Gesetz zuvor gekommen, das jetzt ja dafür sorgt, dass es diese 12 bis 18 Monate Karenzzeit gibt.
Stopp, aber und jetzt geht's Kompetenz wieder zurück. Ist die jetzt deswegen komplett inkompetent? Ist das eine Wald- und Wiesenpolitikerin oder eine abgehalfterte Managerin, eine Lobbyistin oder vielleicht alles vier?
Eine Lobbyistin auf jeden Fall. Also ich glaube, die Großkonzerne, die gerade auch vom Thema Gas profitieren, die werden sich die Hände reiben, weil sie auch explizit zum Beispiel sagt, ne, also das Thema Wasserstoff in allen Farben, also eben auch der blaue Klimaschädliche, das findet sie alles super. Und natürlich ist sie eine Lobbyistin. Also da sparen sich jetzt große Konzerne wahrscheinlich sehr viel Aufwand, wenn die direkt am Kabinettstisch sitzt. Und das Grundproblem ist eben einfach, dass man gerade bei diesem Ministerium ja sieht, dass das Thema Verantwortung für Deutschland ja vielleicht doch gar nicht so ernst gemeint war, weil ja alle, die vorher gehandelt waren, als Wirtschaftsminister abgesprungen sind. Ne? Der Herr Lindemann, Herr Spahn, ich meine, das ist jetzt auch nicht schade drum, im Gegenteil. Aber man hat schon das Gefühl, man musste irgendwie nehmen, was man so kriegen kann. Und ich muss Ja, im Ernst. Also ich meine, schauen Sie sich das doch mal an. Auch die anderen Ministerien.
Ja,
wenn ich mir die Gesundheitsministerin anschaue, eine Juristin, da bestimmt sehr kompetent, aber mir ist sie jetzt noch nicht aufgefallen als eine Person, die sich stark im Thema Gesundheitspolitik engagiert hat. Wenn ich mir den Kulturstaatsminister anschaue, das ist ja besonders schockierend. Ne? Also jemand, sein eigenes Magazin Wolfram gegründet Weimar hat. Jetzt. Ja, absolut. Was hat er denn mit Kultur zu tun? Mit einer bunten, vielfältigen Kultur. Jemand, der solche Aussagen trifft, wie den Fortbestand des eigenen Blutes.
Der kluge Stücke, Feuilleton-Stücke.
Müssen Sie
in der
das jetzt sagen? Oder?
Bitte was?
Ich frage ja nur. Weil jetzt mal ehrlich, unter
uns. Sie auf die Idee, dass ich das sagen
nur unter uns. Guckt ja jetzt keiner zu. Aber jemand hat sich doch in der Kulturszene noch nie irgendwie engagiert. Nein, aber es ist doch so. Also man kann doch nicht wirklich sagen, dass das eine gute Wahl für diesen Bereich ist.
Gesagt, muss ich das sagen? Sie glauben, es ist zwar nur Spaß jetzt, ne?
Naja, ich
muss ich überhaupt gar nichts sagen. Ich bitte Sie, würden Sie jetzt bestreiten, dass das ein schlauer Mensch ist, oder?
Ich würde zumindest bestreiten, dass er der Richtige für den Job ist. Ja, das bestreite ich. Weil ich weiß überhaupt nicht, wo da seine Qualifizierung für liegt. Also nur, weil man ein Magazin gegründet hat und sehr viel
und lange für
konservativ
die FAZ geschrieben hat.
Und selbst in diesen Kreisen wird er durchaus kritisch gesehen mit den Aussagen, die er getroffen
Ahnung
hat.
Von Kultur
also
hat
das
man
zeigt
dann schon.
Aber schon so ein bisschen, dass sich der Friedrich Merz an Herrn Trump da ein Vorbild genommen hat und sich den rechten Kulturkampf direkt ins Kabinett holt. So, und wie gesagt, vom Thema Kulturförderung und auch Stärke, plurale und vielfältige Kultur erwarte ich von diesem Mann auf jeden Fall nicht.
Wie sieht denn das Melanie Arm an? Ich bin interessiert, das ist ja ein Kollege.
Nach den Aussagen, nach der Entspanntheit von Frau Reicheneck, was die chinesische Diktatur und die Verstrickung unserer Industrie, die Abhängigkeit von China angeht, da hätte ich jetzt fast damit gerechnet, dass Sie sagen, dass Sie das Kabinett ganz toll finden, aber Spaß beiseite.
Vor allem, weil es ja nicht stimmt. Also ich war ja nicht entspannt, sondern ich habe Ihre Kritik ja durchaus gesehen.
Sie waren ja erstaunlich realpolitisch unterwegs, aber gut. Ja, ich fand Herrn Weimer auch eine seltsame Wahl. Ich habe ehrlich gesagt, meine Vermutung wäre gewesen, dass er vielleicht Regierungssprecher wird. Also weil das wäre, glaube ich, da hätte sich Herr Merz einen größeren Gefallen mitgetan. Also das, was ich über die Kulturkenntnisse von Herrn Weimer weiß, ist, dass er gerne in die Oper geht. Aber hier reden wir über jemanden, über jemanden, der die Kulturwelt an höchster politischer Stelle, die Kulturpolitik betreiben soll, soweit der Bund das machen kann.
Claudia Roth hat eine zugegebenermaßen eine tolle Band, wie ich finde, Rio Reiser und Lord gemanagt.
Absolut. Okay. Ja, also ich glaube, es sind auch von Claudia
Roth
kulturpolitische
Äußerungen aus ihrer Zeit vor dem Kanzleramt übermittelt. Auch so ein Jahrzehnte her. Also ich
finde
es
interessant, genau die gleiche Reaktion, wenn ich das sagen darf, no offense, Herr Lanz, habe ich auch von der CDU gehört, die Claudia Roth war ja viel schlimmer und viel inkompetenter. Wo ich so denke, okay, das ist jetzt die Benchmark für die CDU, nach der die ihr Personal auch so schlimm wie die Ampel ist.
So meine ich es ja nicht. Ich habe nur ein Problem damit, dass man einem...
Ja, aber Herr Weimer war bis jetzt ein Medienunternehmer. Also ich finde ihn jetzt hinzubiegen als Kulturexperten, finde ich, nur weil er früher mal kulturpolitische Artikel in der FAZ, die ihn übrigens jetzt total verrissen hat, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber die FAZ hat ihn filettiert auf eine Weise, da blieb von einem Kulturexperten nicht mehr viel übrig.
Da war ich noch harmlos gerade, möchte ich anmerken.
Also sozusagen, er ist ja Beauftragter für Kultur und Medien. Insofern ist das, für Medien ist er, glaube ich, die richtige Wahl, aber man muss ja auch überlegen, setzt du jemanden an so eine Position, ist der anschlussfähig in dieser Kulturwelt, ja oder nein? Soll der provozieren? Soll der irgendwie Kulturkampf machen? Kann man sagen, man will diese Art von Politik? Oder
soll er einfach nur irgendwie sozusagen...
baut. Aber gut, das ist vielleicht auch nicht das erste Anliegen der Union.
Genau, Herr Dies, helfen Sie mir. Ich meine, die ganzen Jahre waren wir kulturpolitisch eher links ausgerichtet. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ich finde die Diskussion...
Wo waren wir denn links ausgerichtet?
Es ist doch nicht zu viel verlangt, dass man von jemandem erwartet, der den Auftrag des Kulturministers bekommt, dass der einen Kulturhintergrund hat oder sich mit dieser Welt auskennt über gelegentliche Opernbesuche hinaus. Das finde ich doch
nicht. Mich würde interessieren, was linke Kulturpolitik ist. Also ehrlicherweise, was bedeutet das denn?
Was ist denn rechte Kulturpolitik?
Naja, für mich sind diese rechten Talking Points, diese rechten Punkte, die er reinbringt, ja beispielsweise, dass er das gesagt hat, mit dem Fortbestand des deutschen Blutes, dass er da fabuliert, wo ich sage, das ist hochproblematisch, dass er wirklich eine Kritik an Multikulti und einen Verriss von Multikulti, das er auch mit diesem Begriff allein schon argumentiert macht, der mir zeigt, okay, das soll in eine bestimmte Richtung gehen. Und
gerade waren Sie auch so laut, als es um die Dokumenta ging, als es um Antisemitismus-Skandale ging, als es um Claudia Roth in dem Zusammenhang ging? Waren Sie da auch so laut?
Naja, die Frage ist ja so ein bisschen...
Waren Sie da auch so laut?
Wir waren da als Partei laut, wir haben das auch klar kommentiert. Wir haben das aber auch genauso kommentiert, wenn beispielsweise ein Film... Wenn ein Film einen Oscar bekommt und deswegen verrissen wird, wenn man bei diesem Film dann klatscht, dann finde ich das auch alles hochproblematisch.
Biennale?
Also das muss man auch ganz klar sagen.
Und Biennale? Wie laut waren Sie da?
Das ist ja das Problem. Ja, das meine ich doch, genau diesen Film. Also das ist doch das Problem. Also das ist ja jetzt wieder so ein Versuch, irgendwie dann so zu tun, als ob eine solche Besetzung, die einen ganz klaren Auftrag hat, Sie haben es selber gerade als jemanden, der Kulturkampf machen kann, bezeichnet, dass so eine Besetzung an so eine Stelle kommt, halte ich für hochkritisch in einer Phase wie jetzt, wo wir einen starken Rechtsruck haben, wo wir eine starke, bunte, plurale Kultur brauchen, die mir gar nicht immer passen muss. Kultur muss auch mich nerven und mich kritisieren. Dafür ist sie da.
Danke.
Aber ich sehe nicht, dass jemand wie dieser zukünftige Kulturstaatsminister da die richtige Rolle spielen wird. Und das ist meine Kritik an der Stelle.
Okay, Herr Dies.
Ich finde es die Diskussion unpassend. Der Friedrich Merz hat sich jetzt ein Team gesucht, das dem einen gefällt, dem anderen nicht. Da gibt es Nuancen dazu. Ich finde, in Summe ist es wahrscheinlich auch, muss man dem Chef die Wahl überlassen. Die Wirtschaftsministerin finde ich stark, weil wir eine Naturwissenschaftlerin mal da haben. Das gesamte Kabinett wird einen deutlichen Hub machen gegenüber dem, was wir da hatten in der letzten Legislatur. Und von daher sage ich, gib's den Leuten doch mal eine Chance, 3 Monate lang, und dann reden wir darüber.
Aber wir dürfen doch jetzt hier das Personal bewerten.
Ja,
dann können wir die Sendung auch beenden an dieser Stelle, wenn wir jetzt alles toll finden müssen, was die Regierung uns serviert.
Ja, also. Was ich aber sehr spannend finde an diesem Kabinett, ist, dass ja die CDA, also der Flügel, der die ArbeiterInnen vertritt in der Union, da überhaupt nicht vertreten ist. Die haben sich da selber ja sehr aufgeregt, weil das bisher noch nie passiert ist.
Also Serap Güler ist in der CDA. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Also,
kein Posten von Minister oder Ministerin an der Stelle. Also zumindest die CDA hat sich selber da sehr massiv auch beschwert. Und ich finde, das führt so ein bisschen das fort, was wir im Koalitionsvertrag schon angelegt haben. Nämlich, dass diese ganzen Themen, soziale Themen, Themen für die Menschen, die hier in Arbeit sind, dass die einfach keine zentrale Rolle spielen. Mhm. Und das finde ich einfach nochmal einen spannenden Aspekt, den ich einfach mal hier so reinstellen wollte. Mhm. Ohne ihn zu bewerten. Mhm. Also ich persönlich kritisiere ihn, aber ich benenne es einfach gerne
mal. Wir haben ja eine fast gleich bewertete oder gestellte SPD. Die kommt ja noch, ne? Und die wird dann schon eine Balance finden für die sozialen Fragen.
Na, da bin ich ja mal gespannt, ja.
Was ist für Sie, Frau Ammer, die größte Überraschung in diesem Kabinett? Also CDU- und CSU-seitig?
Für mich waren es tatsächlich, also neben Herrn Weimer, der aber, muss man ja auch sagen, haben wir jetzt fast zu lange darüber diskutiert, dafür, dass die Personalie ja, jetzt nicht fair, die ne? Wirklich zentrale jetzt, also. Figur des Kabinetts. Also er hat mich überrascht, aber auch der neue Digitalminister, die Person, das war ja lange ein Rätsel.
Der ehemalige Chef von Carsten Wildberger, ne? Der ehemalige Chef von Mediamarkt und Saturn.
Genau, und mich hat auch Katharina Reiche, auch wenn es sich jetzt seit Tagen irgendwie abzeichnete, dass sie es sein würde, fand ich auch eine ungewöhnliche Wahl. Und ich finde, ich bin dagegen, dass man die gleich alle pauschal als irgendwie so diffamiert, als Resterampe oder ich weiß nicht, was ihre Parteichefin da gesagt hatte. Das finde ich nicht, da finde ich, haben Sie schon recht,
dass man die jetzt erstmal
starten lassen soll. Aber ja, sie sind Opposition, das ist ihr gutes Recht. Sie können es machen. Ob es stilvoll ist, ist eine andere Frage. Aber ich finde, was die Gefahr ist bei diesen beiden Personen, ist, er hat sich zwei Leute geholt, die lange Zeit nicht in der Politik waren. Und die zwar Kompetenzen mitbringen, die sie sicher auch in ihren neuen Ämtern gut brauchen können, aber du brauchst dieses Digitalministerium, ist ein neues Ministerium, das wird zusammengebaut aus verschiedenen Bereichen. Und selbst wenn du als Manager Erfahrung hast damit, mit Umstrukturierungen und weißt irgendwie, wie große Einheiten geführt werden müssen, es ist etwas anderes, ob du es mit einem Bundesministerium machst. Und dieses, ich würde ehrlich gesagt, ich fürchte, dass dieses Digitalministerium 2 Jahre jetzt erstmal mit sich selbst beschäftigt ist.
Aber
weil wenn die nicht noch zumindest die Staatssekretäre, die beamteten Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen, da müssen Leute dabei sein, die wissen, wie Staat und Regierung funktioniert, weil sonst verwalten die sich da erstmal 2 Jahre zu Tode, bevor irgendwas mit Digitalisierung passiert.
Ja. Ich finde es mal einen anderen Ansatz. Wenn man aus der Wirtschaft reinholt, ne, um das System auch ein bisschen zu durchlüften, da mit anderem Gedankengut. Und ich glaube schon, dass man das sich auch aneignen kann dann, ne, um dann effizient zu werden, auch als Wirtschaftler. In anderen Volkswirtschaften ist es üblicher, ne, dass man wechselt zwischen Führungspositionen in der Wirtschaft und in die Politik geht. In den USA ist es insbesondere so. Und ich halte es für positiv, ne, weil man einfach die beiden Perspektiven braucht für gute Entscheidungen.
Ich lasse mich gerne positiv überraschen und dann würde ich das auch entsprechend kommunizieren. Ich lobe auch gerne, wenn andere Parteien was richtig machen. Das passiert halt leider so selten. Aber ich halte das wirklich für problematisch. Und auch bei dem neuen Digitalministerium, ich sehe das ähnlich. Das wird eine spannende Herausforderung, vor allem, weil auch immer alle vom Thema Digitalisierung reden und für Bürokratieabbau. Aber jeder versteht was anderes darunter.
Ja.
Niemand setzt sich auf ein Podium und sagt, nein, wir wollen Bürokratie nicht abbauen. Aber für mich bedeutet zum Beispiel, dass Arbeitszeit erfasst wird. Das ist eine Form von Bürokratie, die unterstütze ich natürlich, weil sie die Leute, die in Arbeit sind, auch schützt. Das sehen andere durchaus anders. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass mit dieser Besetzung der Blick auf das Thema Digitalisierung und Staatsmodernisierung nicht unbedingt der Blick der Menschen ist, die ja jetzt beispielsweise, wenn es darum geht, bestimmte Leistungen zu beantragen, davon reden wir auch schon seit Jahren, dass es einfacher passiert, dass es digital passiert, das kann man dann auch in verschiedenen Sprachen machen. Also das wären so für mich die ersten Ansätze. Gerade ich komme aus dem Familienbereich, das Thema Kindergrundsicherung können wir natürlich mit der Koalition vergessen. Schade eigentlich, können wir zumindest kostenfreies Mittagessen, Kitas und Schulen, wäre man anfangen. Aber zumindest die Leistung besser abrufbar machen, versprechen Sie. Ich bin gespannt, wenn Sie es schaffen, finde ich das gut. Aber es reicht natürlich nicht. Wir müssen trotzdem darüber reden, dass Sie höher sein müssen, weil sonst kriege ich Kinder nicht aus Armut. Ich wollte es zumindest einmal unterbringen, weil wir über solche Themen so selten reden.
Nee, wir reden gleich noch über ein anderes. Über Ihr zentrales Wahlkampfthema würde ich gerne noch mal mit Ihnen sprechen, weil das wirklich ein wichtiges und auch spannendes Thema ist. Nur vorher noch ganz kurz Herrn Lies gefragt. Sind Sie gefragt worden, Mitglied dieses Kabinetts zu werden?
Nee, ich stehe gar nicht zur Wahl. Ich bin kein Deutscher. Man muss Deutscher sein, glaube ich.
Ja, das können wir jederzeit einrichten.
Das können wir echt einrichten.
Sie können ja sogar beides sein. Obwohl, Sie können weiterhin Teilzeit-Österreicher bleiben.
Könnte ich, ja. Ja.
Ich
finde Politik wichtig, ja. Und ich finde auch, man muss sich engagieren politisch. Und vielleicht könnte ich noch einen Beitrag leisten, aber vielleicht bin ich auch schon rausgewachsen aus der
Zeit. Das ist interessant. Also eine Absage war das nicht. Frau Amann, Sie halten das bitte fest fürs Protokoll.
Herr Merz hat ja mein Ohr. Oder umgekehrt.
Ja. So. Genau, einen Ersatzmann braucht er.
Und noch ganz kurz der Außenminister, Herr Wadephul. Mhm. Frau Amann, interessanter Mann. Oder, Frau Reicheneck, können wir das Gesicht in Großaufnahme bitte nochmal?
Also ich finde, der Außenminister ist eine kompetente Wahl, ist ein angenehmer, kluger, vermittelnder Mensch. Er ist ja einer der Ersten, der auch fachlich profiliert ist tatsächlich. Es gibt das Außenministerium, ist auch ein klassisches Ministerium, wo Leute hingegangen sind, die vorher nichts damit zu tun hatten.
Ach guck, auch da, nicht nur bei der Kultur, ja.
Es ist auch eigentlich ein klassisches Ressort, das der Koalitionspartner macht, also der nicht im Kanzleramt ist. Allerdings, ich könnte mir vorstellen, dass er weniger präsent oder sichtbar ist als eben seine Vorgänger, weil Herr Merz ja viel ins Kanzleramt zieht auch. Also die Sicherheitspolitik, da wird es ja diesen nationalen Sicherheitsrat geben.
Kanzleramt und Außenministerium ist natürlich ein interessanter Move, ne?
Es war immer so eine Schiene, waren immer ein bisschen Gegenspieler. Also genau. Angela Merkel hat ja schon wahnsinnig viel Außenpolitik betrieben und das war immer für das AA.
Dieses Dreieck, ne? Kanzleramt, Außenministerium und Innenministerium. Damit ist das klug?
dass die Union das alles nimmt.
Ja,
für die Union, ja. Also ich glaube, für die Union ist das sehr klug.
Ja, also, ist doch klug aufgestellt.
Also beim Innenministerium ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass man sehr große Versprechen gemacht hat, was die Flüchtlingspolitik angeht. Und das ist jetzt, kann man jetzt auf niemand anderen mehr schieben. Also zuletzt konnte man es ja immerhin als Union noch auf Horst Seehofer schieben, der nicht das macht, was die CSU zu Hause gerne möchte. Aber jetzt ist da der Mann, der wird von Markus Söder als der stärkste, wichtigste CSU-Mann in Berlin bezeichnet. Und wenn der jetzt nicht die Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen kann, dann glaube ich, hat die Union Glaubwürdigkeitsprobleme.
Und wie sehr, Frau Reichenick, freuen Sie sich schon auf Ihren neuen Gegenspieler? Fraktionschef wird ja Jens Spahn.
Was soll ich dazu sagen? Zu Herrn Spahn und gerade zu seinen aktuellen Äußerungen. Naja, also ich finde das schon eine sehr mutige Wahl. Jemanden wie Jens Spahn, von dem ich der Überzeugung bin, nach den ganzen Skandalen, gerade auch um die Maskendeals, sollte man eigentlich von sich aus sein politisches Mandat niederlegen. Den jetzt zum Fraktionsführer zu machen, das ist mutig. Gerade auch nach den Äußerungen vor einigen Tagen, dass er die AfD normalisieren will, was wir natürlich massiv kritisieren, weil wir sagen, diese Partei ist eine rechtsextreme Partei.
Er hat gesagt, man
sollte sie wie eine normale Partei behandeln und man sollte ihnen Ausschussvorsitze und einen Vizepräsidenten und Ähnliches geben.
Aber genau sein, Frau Reneck, bitte.
Es ist aber genau das, was er will. Und das finde ich hochproblematisch. Und deswegen finde ich auch diese.
Okay, den Teil unterstellen Sie, aber das ist nicht das, was er gesagt hat. Ne? Man muss fair sein. Ich bin immer gern dabei, Leute also hart anzugehen.
Aber er hat gesagt, dass er Ausschussvorsitzender, Vizepräsident.
Gefragt,
genau, und er hat gesagt, dass er das gut findet. Und das ist für mich eine Normalisierung einer Partei.
Dann hat er gesagt, ich bin nicht dafür, dass die den Vizepräsidenten des Bundestages stellen. Das ist eine geheime Wahl und das wählen wir so, wie wir das wollen. Und das ist auch gut so, wie das abläuft. Das hat er zweitens gesagt. Und drittens hat er gesagt, was die Ausschüsse angeht, sollten wir sie behandeln wie alle anderen Parteien auch.
Und dann sind natürlich auch einige Unionsabgeordnete direkt zur Seite gesprungen. Und ich finde das einfach hochproblematisch, gerade nach dem Dammbruch, nach den Demonstrationen, die wir hatten. Und dann so jemanden da an diese Stelle zu setzen, auch das ist natürlich ein Zeichen. Aber ich meine, es ist eigentlich egal, wen die Union da hinsetzt. Also mit uns möchten sie ja sowieso nicht reden. Es gibt ja immer noch den Unvereinbarkeitsbeschluss. Die Brandmauer geht's zu uns existiert ja durchaus.
Geht's Ihnen darum? Sind Sie beleidigt?
Ich bin nicht beleidigt, aber ich meine, ich muss doch nicht. Also wir haben doch immer wieder angeboten, dass wir für Gespräche bereitstehen. Sag
zum
Beispiel
doch.
Für die Reform der Schuldenbremse.
Ja.
Und wenn Sie das nicht wollen, also der Ball liegt jetzt bei der Union. Also kann es mir herzlich egal sein, wer nicht mit mir reden möchte. Deswegen sage ich kritisiere die Person inhaltlich und für das, was er getan hat in der Maskenaffäre und eben zu seinen Aussagen. Und das ist mein gutes Recht, das werde ich auch weiter tun.
Klar.
Und genau das mache ich auch mit allen anderen Unions- oder anderen Abgeordneten.
Mhm. Frau Hamann, AfD, Umgang, Union. Ich meine, der Punkt, den Frau Reichenegg macht, ist ja ein Punkt, der gerade viele Leute beschäftigt, nämlich die Frage, ist sozusagen intendiert, ohne es explizit auszusprechen, irgendwann sowas wie eine Normalisierung, verschiebt man da eine Partei so langsam in homöopathischen Dosen immer weiter nach rechts? Und was würde das dann im Zweifel bedeuten, wenn man im Kopf hat, dass Demokratien ja heute nicht mehr unbedingt mit dem großen Knall sterben, sondern still und leise an der Wahlurne. Wir haben gerade über Amerika gesprochen.
Ja, also ich finde, Herr Spahn ist ein Treiber bei diesem Thema. Also da heißt, das ist schon, er ist auch einer, der auf gewisse Weise Grenzen verschiebt, provoziert. Das ist auch für ihn eine Form der Profilierung. Also er ist ja mit diesen Wortmeldungen auch bei uns Medien immer gern genommen. Also er ist ja immer der Schlagzeile wert.
Egal, ob er Ahnung hat oder nicht, das fasziniert mich. Der ist immer zu allem irgendwie in den Medien gewesen. Ja.
Ich frage mich, ob er, und da liegt natürlich auch die Gefahr für Friedrich Merz, weil er sich natürlich mit dieser Person so, um ihr neues Lieblingstier zu bemühen, quasi die Tüpfelhyäne der CDU, CSU, an diese wichtige Position gesetzt
also
hat.
Dadurch, dass ich Hyänen so mag, finde ich das sehr schwierig. Aber gut.
Also er ist auf jeden Fall der das Scharnier ja sein muss zwischen Kanzleramt und Fraktion. Und er muss die Mehrheiten für die Vorhaben der Regierung organisieren. In diesem Vertrauensverhältnis, also das muss sich, glaube ich, zwischen den beiden erstmal etablieren, weil er eben eine disruptive Kraft ist in der Union und immer wieder für diese Grenzverschiebung steht. Ich glaube auch, dass diese AfD-Äußerung bei weitem nicht bei allen in der Fraktion sehr gut ankam. Er ist ohnehin
ist
nicht
richtig,
so. Ich bin gespannt auf sein Wahlergebnis als Vorsitzender, weil so super beliebt ist er jetzt auch nicht. Ich glaube, es ist eher so, dass er akzeptiert ist oder respektiert ist, weil er diese Außenwirkung hat.
Ja, und weil er
einfach eine starke Figur
zum Handwerk
Profi
kennt.
Ist.
Ja, das ist,
also,
das ist alles
richtig. Aber viel Liebe ist da nicht.
Sie sagen, man sollte das so machen. Man sollte die behandeln wie eine andere Partei.
Ich finde, halt, im Rückblick muss man sich fragen, hat die Ausgrenzung funktioniert oder nicht?
Ja.
Die AfD ist ja trotz dieser wirklich, und die Ausgrenzung war schon massiv von Medien und auch im Sprachverbot praktisch. Und letztlich muss man sagen, hat sie nicht funktioniert. Nach 10 Jahren Wachstum für die AfD. Und man muss zumindest mal überlegen. Und dann beschweren wir uns, na, warum die AfD so stark ist in Social Media. Na, weil sie zu den normalen Medien natürlich überhaupt keinen Zugang hat und so. Und ich glaube, eine inhaltliche Diskussion würde vieles entlarven der AfD. Ne? Wie, da ist ja nicht so viel Substanz. Wie
aber die glauben, ist ja längst ne? da, die inhaltliche Diskussion. Das muss man wirklich sagen. Ich finde, Sie haben recht bei der Ausgrenzung ja. in der frühen Phase der AfD. Aber daraus jetzt den Schluss zu ziehen in der jetzigen Phase, wo diese Ausgrenzung meiner Meinung nach berechtigt ist. Ich finde auch das Wort Ausgrenzung da ein bisschen schwierig. Okay. Letztlich ist es auch die freie Wahl der Abgeordneten. Wollen wir jemanden zum ja. stellvertretenden Vorsitzenden Richtig. Wählen, der aus dieser Partei kommt, ja oder nein? Und dann zu sagen, wir haben eine Partei, die bundesweit unter Extremismusverdacht steht und dann zu sagen, jetzt müssen wir die aber trotzdem, dürfen wir die nicht ausgrenzen? Das finde ich, da liegt ein gewisser Widerspruch. Genau,
aber ich möchte noch mal betonen, der AfD bekämpft man mit einer guten Sozialpolitik, weil Sie haben ja absolut ja. recht, man muss so. Erstens inhaltlich
Lass stellen. Lass uns einmal über die reden, bitte.
Genau.
Ja, jetzt Wohnungen. Ja. Eines Zum Ihrer Beispiel. Ganz zentralen Themen war Linkspartei, also abgesehen jetzt von Ihrer Rede, man sieht das auch, das ist wirklich interessant. Sie sind aufgestiegen, wirklich zum Politstar nach dieser Abstimmung von Union mit der AfD. Und da sieht man das richtig, wie Sie in diesen Beliebtheitsrankings nach oben gehen. Das war eine ganz bemerkenswerte Rede, haben Millionen Menschen gesehen. Sie sind auf TikTok, glaube ich, ein wirklicher Star. Ich lasse mir das immer wieder sagen, dass Sie gerade junge Menschen besonders erreichen. Ich habe aber sozusagen das Narrativ von Frau Reicheneck steigt auf zur beliebtesten Politikerin Deutschlands. Aufgrund dieser Rede habe ich nie geglaubt.
Ich auch nicht.
Ich hatte immer das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass Sie eine Sache sehr klar adressiert haben, nämlich die Wohnungsnot und das Thema Mieten in deutschen Innenstädten. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie Sie das eigentlich machen wollen. Was ist Ihr Plan? Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie ja den bundesweiten Mietendeckel. Mieten sollen 6 Jahre nicht erhöht werden dürfen. Danach gibt es harte Obergrenzen für Mieterhöhungen. Das ist das Thema.
Ja, also ich möchte Ihnen einmal zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass meine Rede der Grund für den Erfolg meiner Partei ist, sondern es hat sicher eine Rolle gespielt, aber es waren vor allen Dingen die Zehntausenden Genossinnen und Genossen, die an den Infoständen waren, an den Haustüren, die Sozialberatung angeboten haben. Und das war die Basis.
Und
ich habe meinen Teil getan.
Mit der AfD.
Ich habe meinen Teil dabei auch getan, natürlich. Aber das ist die Basis, dass wir diese sozialen Themen angesprochen haben, wo ich einfach eine riesige Leerstelle sehe.
Genau.
Und dazu gehört eben die Miete. Und wir haben uns dieses Thema ja genommen, weil so viele Menschen uns gesagt haben, dass sie sich die Miete einfach nicht mehr leisten können. Ja, dass sie aus ihren Wohnungen verdrängt werden und so weiter. Und wir haben gesagt, wir müssen was dagegen tun. Und diese Entwicklung, da braucht es Konzepte. Und ein Konzept ist der Mietendeckel. Und der hat hier in Berlin funktioniert. Und ich weiß, Sie sagen jetzt sofort, das Bundesverfassungsgericht hat den kassiert. Ja, weil er nur auf Landesebene durchgesetzt Richtig. Wurde. Er muss auf Bundesebene beschlossen werden. Das kann man machen und das fordern
das
wir.
Das kann man machen. Aber genau. Und Sie sagen, das löst das Wohnungsthema in Deutschland?
Nein, nicht allein. Das wäre ja vermessen. Und das wird uns immer wieder vorgeworfen. Aber wir wollen natürlich zum einen, dass jetzt erstmal akut bei diesem überhitzten Markt, wo immer mehr Miete erhöht wird für Rendite, dass da erstmal ein Stopp kommt. Der betrifft übrigens meine Vermieterin in Osnabrück und Berlin nicht, weil die faire Mieten verlangt. So, also nur mal dazu. Wir wollen aber auch massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Dass zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten ganz viele kommunale Wohnungsbaugesellschaften verkauft worden sind. Das hat ja auch dazu geführt, dass diese Preisexplosion stattgefunden hat.
Da wollen wir investieren. Genau, lass uns nicht alles gemeinsam machen. Das Problem oder der Befund ist ja auch klar. Wir müssen sozialen Wohnungsbau, da müssen wir deutlich härter ran. Mich würde die Sache mit dem Mietendeckel noch mal interessieren. Bundesweiter Mietendeckel. Sie sagen, 6 Jahre soll die Miete nicht erhöht werden. Was heißt denn das dann? Wer verdient denn dann damit noch Geld? Und wen treffen Sie damit eigentlich?
Gerade verdienen ja wirklich einige wenige wirklich verdammt viel Geld damit.
Und das Ding,
naja, Großkonzerne wie Vonovia zum Beispiel. Und ich sage nochmal,
wir haben im letzten Jahr eine Milliarde Verlust gemacht.
Wir würden ja diesen Mietendeckel, der ist ja nicht bundesweit gleich.
Im Jahr davor 7 Milliarden.
Nur um das einmal deutlich zu machen, dieser Mietendeckel ist ja nicht bundesweit gleich. Genau.
Aber Sie wollten ja von mir eine Milliarde Verlust gemacht.
Aber Sie wollten ja von mir wissen, wie ich mir diesen Mietendeckel vorstelle.
Die verdienen so viel Geld.
Ja, natürlich. Lust und Abschreiben kann man viel, aber die AktionärInnen kriegen trotzdem ihr Geld ausgezahlt. Also es ist ja nicht so, dass dieser Konzern jetzt irgendwie krankt. Also auch wenn Sie beispielsweise, wenn Sie hier in Berlin eine große Anzahl von Wohnungen erwerben, müssen Sie nicht die entsprechenden Steuern zahlen, die ich zum Beispiel bezahlen müsste, wenn ich eine Einzelwohnung erwerbe. Da gibt es wunderbare Steuertricks.
Wir reden über Mietwohnungen,
darüber könnte man
Frau Reicheneck. Wir reden über Mietwohnungen. Aber wie viele Mietwohnungen gibt es in Deutschland?
Aber Sie müssten mich vielleicht schon mal eine Sache zu Ende erklären lassen.
Ich will Ihnen aber helfen, sich nicht im rhetorischen Unterholz zu verlaufen.
Sie müssen mir nicht helfen, wenn Sie mich fragen, entschuldigen Sie bitte, aber wenn Sie mich fragen, wie mein Mietendeckel aussehen soll von meiner Partei, dann müssen Sie mir auch die Chance geben, das zu erklären.
Was haben Sie ja erklärt.
Genau, Sie haben aber gesagt, für 6 Jahre und ich erkläre Ihnen, ja, der wird für 6 Jahre festgelegt, aber er ist nicht bundesweit gleich, sondern sondern er wird vor Ort festgelegt und angepasst an die dortigen Mieten und wird angepasst natürlich an den Zustand der Wohnung und so weiter. Weil hier kommt immer so ein bisschen das Gefühl auf, wir wollen jetzt irgendwie pauschal 5 €. Das ist ja nicht so. Wir wollen ja schon durchaus, dass auch gerade die Leute, die zum Beispiel privat vermieten, die sich da auch an alle Regeln halten, auch faire Mieten aufrufen, die sind davon nicht betroffen.
Wer
die
kontrolliert sind ja, das, Frau Reichenegg? Naja, das ist ein bürokratisches Wahnsinnsmonster, naja, das Sie
wer kontrolliert denn die Mietpreisbremse? Also das ist ja durchführbar.
Nochmal anderes Thema. Genau, sage ich nicht eins mit dem anderen die ganze Zeit durcheinander.
Naja, aber man legt den fest und dann gibt es da die entsprechenden Wohnungsämter. Genau, und der Mietendeckel ist auf 6 Jahre begrenzt, damit die Mieten nicht immer weiter erhöht werden, so dass die Menschen endlich entlastet werden. Weil es ist doch de facto so. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Richtung ist, die sie wollen. Aber die Menschen können sich am Ende des Monats nicht mehr Wohnung und Essen und Heizung gleichzeitig leisten. Da muss man doch was machen.
So. Kein Widerspruch von meiner Seite. Ich will nur verstehen, nochmal das mit dem Mietendeckel. Ja. Sie sagen, Sie wollen das sozusagen individuell machen. Sie wollen nicht die bestrafen, die es korrekt machen. Deswegen müssen Sie sich jeden einzelnen Mietvertrag anschauen.
Genau, es gibt ja jetzt schon einen Mietpreisspiegel beispielsweise. Es ist ja nicht so, dass wir hier ein Rad neu erfinden. Es gibt ja jetzt schon Mietpreisspiegel, es gibt eine Mietpreisbremse, das funktioniert ja genauso. Man schaut, wie sind die Durchschnittsmieten, welche Mieten sind gerechtfertigt für den Zustand der Wohnung beispielsweise und dann legt man das fest und dann kann man das kontrollieren und dann kann man das melden. Das machen wir jetzt zum Beispiel auch mit unserer Mietwucher-App. Ja, also das ist ja auch ein Grund, warum wir so gut abgeschnitten haben, dass wir den Leuten konkrete Hilfe anbieten. Mhm. Es gibt ja jetzt den Mietwucher-Paragraphen, bei über 20% liegt Mietwucher vor, man kann dagegen vorgehen, bei über 50% kann es sogar eine Straftat sein. Und wir helfen jetzt, dass die Menschen dieses Recht dann auch wirklich in Anspruch nehmen können mit unserem Mietwucherrecht. Also das funktioniert.
Nochmal.
Wir haben ja jetzt ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Darf ich auch mal? Mietendeckel. Wie viele vermietete Wohnungen gibt es in Deutschland?
Ich habe die Zahl, also können Sie mich abfragen, habe ich jetzt gerade nicht parat, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
Ungefähr.
Aber die Hälfte der Wohnungen sind ja Mietwohnungen. So.
Die Hälfte?
Von? Meines Wissens nach haben wir eine relativ geringe Eigenheimquote.
Okay, also Sie reden sehr viel über Mieten und Mietendeckel, aber Sie wissen nicht, wie viele Mietwohnungen es in Deutschland gibt.
Ich weiß es gerade nicht, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, weil ich nicht jede Zahl parat habe und weil ich heute unter Migräne leide und es mir sehr leid tut, wenn ich dann jetzt diese Schulabfrage nicht beantworten kann. Aber
das ist ja
die Situation
keine Schulabfrage,
ist ja einfach
das ist ja wichtig, wenn Sie über durchaus. Familien und Sozialpolitik sprechen.
Naja, ich rede über die Familien und ich rede über die Situation, in der die sind und die erlebe ich Tag für Tag. Und ich finde, darauf aufbauen muss man auch seine Politik machen. Es ist gerade egal, ob es 10, 20 oder 50 Millionen Wohnungen betrifft, es betrifft Menschen.
Okay.
Die sich das Wohnen nicht mehr leisten können, die aus ihrem angestammten Raum vertrieben werden.
Dann habe ich eine Frage, von der ich aber gerne von Ihnen die Antwort haben möchte, weil sie wichtig ist in dem Zusammenhang. Also es gibt ungefähr 45 Millionen Wohnungen in Deutschland, wollte ich sagen, 42, 43. Ungefähr 23, die Hälfte, haben Sie gerade gesagt, sind vermietet. Wie viele von diesen vermieteten Wohnungen halten institutionelle Großkonzerne und wie viele halten Kleinsparer?
Ich weiß, dass die Großkonzerne an vielen Stellen nicht diese Masse haben, aber es gibt sie regional geballt.
Aber wie viele?
Und genau das ist das Problem. Und es sind ja auch nicht nur Großkonzerne, die abzocken. Es sind natürlich auch die Vermieter, die nur eine geringe Wohnungsanzahl haben. So, und die sind natürlich genauso verantwortlich dafür, dass die Mieten immer weiter steigen.
Aber nochmal, wie viele der vermieteten Wohnungen in Deutschland gehören Kleinsparern, die damit für ihr Alter vorsorgen?
Naja, das Problem ist doch, wenn das Kleinsparer machen, ist doch auch die Frage, auf wessen Kosten machen sie das? Und wenn sie das mit Mieten machen, die deutlich überhöht sind, die an Mietwucher grenzen, dann finde ich das auch problematisch. Und natürlich werden die dann auch vom Mietendeckel betroffen sein.
Was schätzen Sie, wie viele? Weil immer das Lied gesungen wird, der bösen Wohnungsmultis. Da gibt es diese Kraken, denen quasi alles gehört, die tausendfach, hunderttausendfach Wohnungen aufkaufen. Wie viel, die wird es auch geben, aber wie viel Prozent der Wohnungen, der vermieteten Wohnungen in Deutschland, der 23 Millionen vermieteten Wohnungen in Deutschland, gehören Kleinsparern? Wie viele? Ungefähr.
Ich sage es Ihnen nochmal, es ist kein Unterschied, ob es ein Kleinsparer ist oder ein Wohnungskonzern.
Also
wenn Mieten abgerufen werden, die Menschen sich nicht leisten können, die dafür sorgen, dass sie irgendwie aus ihren Wohnungen vertrieben werden, dann haben wir da ein Problem.
Okay.
Und dann wollen wir dagegen vorgehen.
Es sind ungefähr 60%. Das sind Leute, die kaufen sich Wohnungen, nochmal Kleinsparer, weil sie fürs Alter vorsorgen wollen, weil sie im Alter nicht mehr zur Miete wohnen wollen und so weiter. Letzte Frage in dem Zusammenhang, wichtig.
Ja, wer im Alter nicht zur Miete wohnen will, holt sich eine Eigentumswohnung.
Wie hoch ist die durchschnittliche Rendite?
Aber jemand, der sich eine Wohnung holt, weil er im Alter nicht mehr Miete zahlen will, der hat ja, genau, das ist ja eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Frage.
Wie und die Frage ist ja auch so ein bisschen,
wie hoch ist die Rendite von vermieteten Wohnungen im Schnitt in Deutschland? Was würden Sie schätzen?
Ich sage Ihnen an dieser Stelle nochmal, die Frage ist ja auch, warum müssen Menschen sich Wohneigentum kaufen? Warum stärken wir nicht die gesetzliche Rente? Also wenn Sie jetzt mit dem Thema kommen, dann erkläre ich Ihnen, dass wir eigentlich eine gesetzliche Rente stärken müssen und dass der Wohnraum von anderen nicht dazu da ist, damit ich mir irgendwie ein schönes Leben machen kann.
Sie verstehen schon, worauf ich hinaus will.
Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen.
Sie stellen einen Mietendeckel so groß ins politische Schaufenster. Und wenn dann der Vorwurf kommt, das ist populistisch, dann sagen Sie, das geht gar nicht und dann kommt die große soziale Frage. Ich sage Ihnen gerade, dass 60% derer, die Wohnungen vermieten, sind Kleinsparer. Und weil Sie es nicht beantworten wollen, sage ich Ihnen auch, wie hoch die durchschnittliche Rendite liegt. Irgendwo zwischen 2,5 und 3,5%. Darauf zahlt man Steuern. Das heißt, da bleibt 2, irgendwas Prozent übrig an Rendite. Sind das böse Miethaie, über die wir hier reden? Müssen wir die mit einem Mietendeckel bestrafen? Oder sind das Leute, die, tüchtig waren, die gearbeitet haben, die sich eine Wohnung erarbeitet haben, mit sehr, sehr harter Arbeit und die nicht dem Staat auf der Tasche liegen, sondern versuchen, es anders zu machen? Sollte man die vielleicht sogar eher ertüchtigen und belohnen? Oder sollten wir die als Miethaie und als Leute, die dringend mit einem Mietendeckel bestraft werden müssen, diffamieren?
Ich finde es total spannend, dass Sie den Mietendeckel als Strafe bezeichnen.
Was ist es sonst?
Der Mietendeckel ist dazu da, dass diesen ganzen explodierenden Mieten ein Riegel vorgeschoben wird. Er ist nicht dazu da,
dafür muss
dass
man
Menschen
mehr Angebot schaffen.
Ja, das sage ich Ihnen doch. Aber als ich Ihnen versucht habe, das zu erklären, haben Sie gesagt, darüber wollen Sie nicht reden, sondern über den Mietendeckel. Das ist okay. Wenn ich Ihnen sage, dass wir gleichzeitig...
Weil Sie einen 6 Jahre langen Mietendeckel, wenn man den so macht... Wer soll denn dann noch eine Wohnung kaufen, wenn er eine Rendite kriegt von 2%?
Naja, und genau deswegen sage ich Ihnen ja, wir brauchen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Das gehört natürlich zusammen.
Also das mit dem Mietendeckel ist gar nicht so gemeint.
Natürlich ist das so gemeint, aber es ist nicht die einzige Maßnahme, die wir nutzen wollen. Ich weiß, das wird uns immer vorgeworfen, aber genau deswegen sagen wir, wir brauchen massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen die Förderung von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, von Genossenschaften. Wir müssen da diesen Wohnraum schaffen. Es kann nicht sein, dass Mieten einfach ein Teil der Privatwirtschaft werden, wo sich da Leute austoben können, sondern es geht um öffentliche Daseinsvorsorge.
Leute austoben können. Ja. Allein diese Ausdrucksweise.
Ja gut, aber wenn Sie sagen, der Mietendeckel ist eine Strafe und alle Menschen
aus
sind
Sicht
eigentlich...
Aus Sicht der Kleinsparer, ja.
Naja, die Frage ist ja, die Frage ist ja, wer ist denn überhaupt davon betroffen und wer sind denn diese ganzen ominösen Kleinsparer, die das jetzt gerade noch sich leisten können aktuell?
Ominöse Kleinsparer? Ja? Ich bitte Sie, es ist Ihre Kundschaft.
Naja, aber
ich
finde es total spannend.
Ist die Kundschaft der SPD?
Ich finde es total spannend.
Leute, die
wenn
hart
ich was...
arbeiten, sich eine kleine Wohnung kaufen und sie dann vermieten, weil ihnen die Politik irgendwann erklärt hat, pass auf, wenn du dich anstrengst und wenn du das machst, dann kriegst du ein paar kleine Abschreibungen und dann belohnen wir dich dafür, dass du Wohnraum schaffst und ihn der Allgemeinheit zur Verfügung stellst.
Ich finde es auch total toll, wenn Leute sich eigenen Wohnraum schaffen können, aber er kann das heutzutage noch. Das ist ja die erste große Frage. Und die zweite Frage ist es nicht besser, wenn ich meine Wohnung für mich habe, dass ich keine Miete mehr zahlen muss? Unterstützen wir sehr. Aber es ist die Frage, ist es denn das Ziel, dass jeder von uns noch 3 andere Wohnungen hat, die er vermieten kann? Oder müssen wir vor allen Dingen schauen, wie schaffen wir es, dass alle Menschen in diesem Land einen Wohnraum haben, den sie sich leisten können und nicht die Zahl von Obdachlosen und Wohnungslosen immer weiter steigt? So, und das ist ja ein Problem, was de facto existiert. Und die Lösung ist in meinen Augen eben ganz klar zu sagen, die Mieten müssen eingefroren werden und wir müssen in sozialen Wohnungsbau investieren. Bloß entweder wir denken es zusammen oder wir denken es gar nicht, weil alles andere funktioniert nicht. Die Mietpreisbremse, die es ja aktuell gibt, hat ja nicht funktioniert. Es war ein Versuch, diesen ganzen Markt einzuhegen, das hat nicht funktioniert.
Das war schon so ein sozialistisches Konzept, das nicht funktioniert hat. Und das funktioniert jetzt offensichtlich
auch nicht. Auch wenn da jetzt eine Schärfe drin ist, die ich ein bisschen sehr hart finde, finde ich, kann man in Berlin ganz gut beobachten, was passiert, wenn man versucht, mit hehren Motiven den Mietmarkt irgendwie für so wirtschaftlich schwache Menschen zu regulieren. Weil es führt dazu, dass die Leute in ihren Wohnungen sitzen und nicht mehr rausgehen.
Ja.
Und es führt dazu, dass der Markt zementiert wird. Und es führt dazu, dass sozusagen das Bauen auch als Investition komplett unattraktiv wird. Und das ist das Problem, dass wir, also es geht zum einen um Leute, die kleine Projekte machen, die nicht halt die riesen Multis sind. Genau. Und für die wäre ein Mietendeckel eine krass abschreckende und strafende Wirkung. Das ist so. Das macht das komplett unattraktiv. Das heißt, sie nehmen den Leuten oder kleineren Einheiten, kleineren Unternehmen auch jede Motivation zu bauen.
Genau.
Weil die sagen, was soll ich da dran noch? Da kann ich nichts dran verdienen. Da kann ich noch nicht mal die Zinsen begleichen, die ich für den Kredit brauche, um das Ding zu bauen.
Ja,
so, und gleichzeitig, auf dem Miet in Berlin ziehst du nicht mehr um, wenn du irgendwie, also wenn du nicht gerade irgendwie gekündigt wirst oder weiß nicht. Stirbst so ungefähr. Also dieser Markt ist einzementiert ohne Ende, weil der komplett überreguliert ist. Und Sie versuchen jetzt mit so, ausgehend von diesem Großstadt-Berliner Modell, so ein One-Size-Fits-All-Ding auf ganz Deutschland zu stülpen, mit einem riesigen bürokratischen Overhead, dass Sie dann irgendwie noch sagen, es soll dann in jeder Stadt nochmal kontrolliert werden, wie man das im Einzelfall macht und so. Und das ist auch der Unterschied übrigens zur Mietpreisbremse, weil da geht es darum, dass sich Mieter individuell wehren können, wenn die Miete zu hoch ist. Aber beim Mietendeckel ist es ja so, dass der Staat sozusagen sichern muss, dass die Miete dann nicht zu hoch ist. Und da braucht man dann die behördliche Kontrolle. Der Staat muss festlegen, in Ihrem Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, wie hoch die Miete, die erlaubte Miete sein darf.
Ja,
genau. Und das ist halt eine Verkrustung und ein Erstarren dieses wenn da dann nicht der Staat der einzige Wohnungsbauer ist, der übrig bleibt, das würde mich sehr überraschen.
Aber ich
und das
spannend.
Wollen wir das in Deutschland? Das wollen wir doch nicht.
Bitte um letzte Antwort, weil wir sind schon über der Zeit. Ich finde, wir sollten das bei anderer Gelegenheit auch nochmal fortsetzen. Aber gerne die Antwort.
Ich fand es einfach nur sehr spannend, dass Sie jetzt zum einen sagen, wir wollen mit einem Konzept, das wir irgendwie aus Berlin übertragen, bundesweit. Und dann sagen Sie auf der anderen Seite, ist die genaue Gegenkritik, es soll aber angepasst werden. Also eins von beiden kann ich ja nur kritisieren. Also entweder ich finde es schlecht, wenn one size fits all ist, oder ich finde es schlecht, wenn man es anpasst. So. Und ich persönlich sehe das wie Sie. Man kann nicht die Situation von Berlin deutschlandweit übertragen, sondern es ist eine Situation, die überall individuell anders ist. Und dieses ganze Thema Mieten ist natürlich nur ein Thema, wo wir ansetzen müssen. Ein weiteres Thema ist eben die Frage nach Wohnungsbau, nach Unterstützung von Genossenschaften und Gesellschaften.
Der Preis der Anpassung ist, dass es halt unfassbar kompliziert und bürokratisch ist. Sie schaffen das nur, wenn Sie nicht one size fits all wollen, dann müssen Sie in ganz Deutschland anpassen. Und dann brauchen Sie einen riesen Overhead, um das in ganz Deutschland
ändern, passiert ja jetzt auch ändert, schon. Also
das
nicht,
ist ja das, die Frage ist doch, Frau wohin Reichenegg. Wollen wir? Und wem wollen wir Wohnen ermöglichen?
Und
das wird irgendwie nicht diskutiert.
Aber richtig, wenn Sie die Zahlen nicht kennen, wie das funktioniert, wenn Sie nicht wissen, wie der Wohnungsmarkt ist, wie viele Wohnungen es welcher Art gibt, ich finde, die Befragetechnik war ein bisschen aggressiv, aber in der Sache hat Herr Lanz ja wirklich...
Meine jetzt, oder was?
Ja, ein bisschen.
Ich gebe aber auch zu, ich war auf das Thema nicht vorbereitet,
habe Sie müssen doch sowas wissen. Sie müssen doch wissen, wenn Sie so ein Konzept vorschlagen, wie viele, wen das dann trifft und wie viel die Leute verdienen, die das trifft. Also ich meine, da müssen Sie sich doch für so ein Konzept...
Ich gebe vollkommen
wen
zu,
bestrafen
dass
Sie
ich manchmal
wen...
an so einem Tag nicht jede Zahl im Kopf habe. Ich habe mir auch gerade vorhin erklärt, warum. Manchmal kommt es durchaus vor, ich bin auch ein Mensch.
Böse gemeint.
Aber das Grund... Nee, das ist ja in Ordnung. Ich mache das ja gerne, weil ich finde, das muss man auch mal ein bisschen transparenter machen, dass sowas durchaus möglich ist, dass einem nicht jede Zahl einfällt. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil ich ja grundsätzlich aber ein Konzept habe und weil ich sehe, von wem aus ich das denke. Und ich habe Ihnen ja auch gesagt, wie die Verteilung grob ist und dass ich die Zahlen nicht im Kopf habe, mehr Kulpa gebe ich gerne zu, muss ich mich beim nächsten Mal besser vorbereiten, wenn ich weiß, dass das eins der Themen ist, über das wir reden wollen. Okay.
Also,
aber das ist halt so ein bisschen die Sache, wo ich sage, es geht doch hier um die Frage, wie kann ich das so gestalten, dass die Menschen hier in diesem Land gut leben können? Und da habe ich sonst noch keine Lösungen gehört. So, und da verwehre ich mich natürlich gegen so eine Abfragetechnik, ja, auf jeden Fall.
Nein, alles gut. Wenn es aggressiv war, tut es mir leid. Wir haben uns alle lieb, war nicht
ja,
so gemeint.
Das ist bei Ihnen ja bekanntermaßen immer so, ja.
Es ist nicht persönlich, Frau Reicheneck, wirklich nicht. Nicht geht nicht um Sie persönlich, sondern ich will einfach nur ein paar Dinge verstehen und auch ein bisschen durchdringen. Und das war ja sehr erkenntnisreich. Nichtsdestotrotz bleibt Ihr Befund, dass wir da eine harte soziale Frage haben, die tickt, der ist definitiv richtig. Das ist nicht das Thema. Und deswegen haben Sie auch zu Recht die Zustimmung erhalten, gerade bei jungen Leuten, die das besonders betrifft. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber wollte einfach nur mal verstehen, wie das dann im Zweifel ausgestaltet ist.
Das Tolle ist, wir machen dazu einen Mietengipfel zum Thema Mietendeckel. Gucken wir uns das mal ganz genau an. Ich lade Sie persönlich ein.
Gut, wenn ich Zeit habe, bin ich direkt am Start.
Wunderbar.
Genau. Also, ich danke Ihnen sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.